Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Der Fußball lässt sich nicht immer erklären. Und vielleicht ist das auch ganz gut so. Da bekommt Borussia Dortmund über Wochen, über Monate nicht wirklich etwas auf die Reihe. Und plötzlich geht alles. 6:0 gegen Union Berlin. Damit hat in dieser Höhe niemand gerechnet. Vielleicht ist es der Beginn einer fulminanten Aufholjagd. Vielleicht ist es aber auch nur ein Ausreißer nach oben. Den BVB kann niemand durchschauen, nicht mal er selbst. Das sind unsere Themen. Die Erlösung. Die Werder-Krise, die Bremer gehen mit 0:5 in Freiburg unter, dritte Niederlage in Folge. Und der gefährliche Trend sollte den Bayern Sorgen machen. In Leverkusen teilweise vorgeführt, gegen Celtic gezittert. Aktuell gegen Eintracht Frankfurt und auch gegen die Zweifel. Das ist die Runde, mit der wir das Ganze besprechen wollen. Unser Sky-Experte Didier Hamann findet, die Bayern müssen sich gewaltig steigern, wenn sie ihre ambitionierten Ziele erreichen wollen. Herzlich willkommen, Didier. Herzlich willkommen an Oliver Fritsch, Kollege von der Zeit, dort auch Podcaster. Und er meint, das 6:0 gestern des BVB hat nur bedingte Aussagekraft und spielt damit vermutlich auf die Launen von Borussia Dortmund an. Ein herzliches Willkommen an Uli Köhler, jahrzehntelang für Sat.1 und für Sky im Einsatz und in Anlehnung an ein berühmtes Zitat von Uli Hoeneß sagt er, the trend is not the friend von oder auf Bayern. Also der Trend im Moment spricht nicht unbedingt für die Münchner. Und Holger Badstuber, herzlich willkommen. Champions League Sieger mit dem FC Bayern, mehrfacher Meister und Pokalsieger. Und er meint in Bezug auf die 15 Sekunden, die Thomas Müller nur spielen durfte. Thomas Müller ist ein echter Teamplayer. Gleich werden wir genau erfragen, was er damit meint. Und anders als sonst nehmen wir sofort Max Thielke mit rein, Social Media, weil wir uns natürlich dafür interessieren. Max, wie sieht's aus gerade bei den Bayern? Die müssen ja jetzt so roundabout in der 30., 31. Minute sein.
Eine gute halbe Stunde ist rum, Patrick. 0-0 steht's und die große Frage war, spielt er nicht? Harry Kane. 3 Tage musste er aussetzen unter der Woche wegen einer Einblutung in der Wade. Er ist heute mit ins Tageshotel gereist, ist von da aus auch in die Arena gefahren, steht im Kader, aber nicht in der Startelf. Hier haben wir sie. Thomas Müller gibt den Neuner. Es wurde darüber diskutiert, spekuliert, ob Musiala und Olise so die doppelte falsche 9 geben. Nein, Thomas Müller bekommt die Chance, den echten Stoßstürmer zu geben. Insgesamt gibt's 6 Wechsel zur Champions League. Ito, Dyer, Leimer, Pavlovic und Sané außerdem noch mit drin. Und jetzt zu dieser halben Stunde. Es ist nicht das Leverkusen-Gesicht, was Bayern zeigt. Die sind drückend überlegen, hatten schon 2 Riesenchancen. Eine für Musiala kurz vor der Linie konnte Frankfurt da noch retten. Aber es steht weiterhin 0:0. Falls was passiert, Patrick, würde ich einen Finger heben.
Sehr schön. Machst du dich bemerkbar. Da kommen wir dann auf alle Fälle drauf zurück. Also Thomas Müller, Holger, spielt. In der Champions League ist er auf 15 Sekunden Einsatz gekommen. Du hast gesagt, er ist ein echter Teamplayer. Was meinst du genau damit?
Ja, wenn man 15 Sekunden reinkommt und gleich den Abpfiff erlebt, dann und sozusagen die Legende des Vereins ist, ja, muss man sagen, Hut ab, was er sich da auch zum Teil gefallen lässt. Aber vielleicht war das eine Absprache dessen, vielleicht wollte er ein weiteres Champions-League-Spiel sammeln. Von dem her, Thomas ist wirklich, lässt sich da nicht zu Schulden kommen und ist ein absoluter Teamplayer, wie gesagt.
Du kennst ihn sehr gut. Ihr habt damals zusammen unter Van Gaal eure ersten Schritte im Profibereich gemacht. Ist er manchmal vielleicht sogar, also Thomas, zu gutmütig?
Nein,
hat sich aber ja danach nicht negativ geäußert.
Er hat immer alles für den Verein getan, hat den Verein super repräsentiert. Und er hat, oder seine Rolle hat sich natürlich auch verändert über die Jahre. Ich glaube, jetzt ist er auch in einem Alter, wo man vielleicht auch mit ihm anders kommuniziert, wo er auch natürlich schon etliche Jahre für den Verein absolviert hat und wirklich auch alles gegeben hat. Und deswegen sieht er sich vielleicht auch in einer anderen Rolle. Und er hat vielleicht auch mit dem Trainer dahingehend eine Abmachung, wie es für ihn für diese Saison läuft.
Waren die Sprüche vor 15 Jahren auch schon so gut wie heute, auch in der Kabine?
Die waren weniger wie heute. Ich glaube, das ist noch mehr geworden. Gut, Thomas, ja, ist, wie er ist. Und deswegen ist er natürlich auch so beliebt, weil er einfach auch ein Typ ist, den man sich gerne anhört.
Bist du überrascht, dass er spielt? Kann man das als eine Form des Zugeständnisses von Kompanie an Müller werten, dass er ihn heute in die erste Elf beordert hat?
Ich glaube, dass das alles ein bisschen aufgebauscht ist. Also Thomas Müller ist nicht gutmütig, der hat sich möglicherweise auch geärgert. Aber ich sehe schon so, dass Vincent Kompany, so wie ich ihn kennengelernt habe, der würde niemals auch nur im Ansatz eine Art von Demütigung für Thomas Müller machen. Also erstens ist er nicht doof und zweitens ist das auch nicht der Fall. Es hätte ja sein können, dass noch 2 oder 3 Minuten nachgespielt werden. Weiß ja kein Mensch, dass nur noch 20 Sekunden geht. Und dann brauchst du so einen Thomas Müller, der den Laden dann vielleicht auch vorne mal mit Anlaufen schon wirklich dicht macht. Und deshalb ist das nachzuvollziehbar. Oder Vincent Kompany hat sich auch so gefreut, dass er gesagt hat, ich wollte den Thomas Müller eh vorhin schon reintun, dann tue ich ihn jetzt einfach rein. Also es ist so hektisch in dieser Zeit, da ist alles möglich, aber Demütigung schließe ich aus. Und der Thomas würde, Holger, Teamplayer, niemals, er weiß seine, kennt seine Rolle.
Er ärgert sich, aber er will das Große und Ganze im Moment nicht gefährden und hält sich deshalb zurück. Ist das aber heute gegen Eintracht Frankfurt ein echtes Schlüsselspiel für die Münchner?
Würde ich sagen, weil sie ja in Leverkusen so unterlegen waren in dem Spitzenspiel, dass man sich schon die Frage gestellt hat, ist das die beste deutsche Mannschaft, die da mit 8 Punkten Vorsprung die Tabelle der Bundesliga anführt? Was man bisher sieht, dominieren die Bayern, aber das Spiel gegen den Dritten, ganz klar. Das wird schon die Weichen stellen Richtung Meisterschaft, denke ich. Das werden sich die Bayern sicherlich kaum noch nehmen lassen, so viele Punkte zu verspielen, weil doch die meisten Mannschaften in der Liga dann gegen Bayern nicht mehr können, als zu verteidigen und dann vielleicht auf einen Lucky Punch hoffen. Und dass das die Eintracht heute so versucht, scheint sich anzudeuten in dem Spiel. Deswegen werden die Bayern sich stark fühlen nach dem vermutlichen Sieg heute.
Na, warten wir mal ab. Also noch steht es ja 0-0. Wie groß ist die Abhängigkeit der Münchner von Harry Kane? Also wir sind uns einig darüber, dass die Mittelstürmerrolle vermutlich nicht die Paraderolle von Thomas Müller ist als Ersatz von Kane.
Naja, bin ich halt auch immer Spieler. Also es macht natürlich das für die anderen Spieler auch einfacher, wenn du vorne einen drin hast, der immer von 1, 2, 3 Leuten bewacht wird. Ja, du musst auch schauen, dass du Räume für andere schaffst. Er hat ja schon mal gefehlt vor Weihnachten, 2, 3 Spiele. Das haben sie, glaube ich, ganz gut hinbekommen ohne ihn. Aber Müller ist natürlich, das ist nicht seine Idealposition und er ist natürlich jetzt auch ins Alter gekommen. Man hat ja Tell nicht ersetzt, auch wenn Tell, als er hier war, selten da vorne gespielt hat. Und wie sie da jetzt die nächsten Wochen durchkommen, muss man warten. Keiner ist auf der Bank, deswegen gehe ich davon aus, dass wenn Not am Mann ist, dass er reinkommen kann. Nur sollte ihm was passieren, dass er wirklich mal jetzt möglicherweise gegen Leverkusen nicht dabei sein kann, dann hätten sie, glaube ich, ein kleines Problem.
Vielleicht sogar ein größeres. Wir werden ausführlich über die Bayern sprechen, werden sie während der Sendung immer wieder begleiten. Ich gucke rüber zu Max, der hebt nicht den Finger. Das heißt also, es steht immer noch 0-0 bei den Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Deswegen sprechen wir jetzt zunächst mal über Borussia Dortmund. Gestern mit einem echten Signal. 6-0 gegen Union Berlin, Vinkovic-Hanic. Sowas hat man in Dortmund schon lange nicht erlebt.
Es war ein Spiel, das förmlich schrie. Nach etwas Poesie.
Die Sonne kehrt zurück nach Dortmund bei strömendem Regen.
Die Sonne und vor allem die Stimmung.
Und die Gesichter. Schau dir die Gesichter an. Sie lachen wieder.
Tja, dabei hatte die Borussia dieses Spiel etwa so begonnen.
Zu langsam, zu ungenau, zu behäbig.
Aber den Unterschied machen ja bekanntlich die kleinen Dinge. Das 1-0.
Sowas braucht man. Wir reden von Kleinigkeiten, von Mühs. Ja? Also das hätte auch in die andere Richtung gehen können, wenn der Ball nicht reingeht.
Geht aber. Und dann kommt Girassi. Oder mit den Worten des Unioners und Ex-Dortmunders Tom Rothe.
Super Spiel, hat heute ein super Spiel gemacht. Und ja, heute war er dann einfach ein Ticken besser als wir.
Ticken ist gut.
Ja, ein bisschen mehr als ein Ticken wahrscheinlich.
Zuspiel groß, Tor Girassi, wie beim 2-0, so auch beim dritten Treffer. Und allmählich wird es fast rauschhaft. In der Pause hat der Trainer gesagt, ihr müsst dranbleiben. 1, 2 Tore sind nicht genug, ihr müsst mit der Einstellung von Champions rangehen. Und das haben wir heute gemacht. Steffen Baumgart weiß es da noch nicht, ahnt es, aber vielleicht, es bahnt sich die höchste Bundesliga-Niederlage für Union Berlin an im Regen von Westfalen.
Das ist auch nicht mit einer Analyse zu erklären, sondern es ist einfach so, dass man das auch sacken lassen muss, weil da sind dann so viele individuelle Sachen dabei gewesen, ja, die das Ganze dann halt aus einem, ich sag mal, einigermaßen normalen Ergebnis ein extrem bescheidenes Ergebnis macht.
Das 4:0 Bayer aus Seru, Girassi.
Weltklasse. Mehr gibt's nicht zu sagen.
Mal wieder groß auf Girassi sein viertes Tor. Und alle Dämme brechen, sogar bei Aki Watzke. Insider-Meinung zu dieser Szene?
Ich habe ihn noch nie so emotional gesehen. Auf der Tribüne auf keinen Fall.
Ich auch nicht.
Abends mal an der Theke, ja.
Pascal Groß mit seinem vierten Assist. Bayer mit dem 6:0. Festtag oder Pflichtsieg? Beides irgendwie. Des neuen Trainers erster Dreier im eigenen Haus und der erste Borussia-Bundesliga-Heimsieg seit 3 Monaten. Schon ein Grund zum Feiern, aber in Maßen.
Ich werde hier in die Euphorie im Stadion nicht bremsen. Es ist auch gut, dass die Leute mal richtig mit Begeisterung, mit einem Lächeln nach Hause gehen. Das haben sie sich verdient. Aber wir werden das richtig einordnen. Wir sind immer noch nicht da, wo wir hinwollen.
Immerhin aber, es ist ein Silberstreif am Horizont. Ein Spiel wie ein Gedicht.
Die Sonne kehrt zurück nach Dortmund.
Und die Gesichter, schau dir die Gesichter an. Sie lachen wieder.
Kann sich jemand in der Runde daran erinnern, Aki Watzke, Didi, schon mal so geradezu euphorisch gesehen zu haben?
Wir haben ja jeden Samstag, wird er dann in den letzten Monaten, wurde er dann nach einer 20 Minuten, einer halben Stunde immer auf die Tribüne gezoomt, wo das Dreigestirn sitzt mit Ricken,
Sammer
und Watzke. Und man wusste ja oft nicht, ob die Bilder der letzten Woche eingespielt werden. Ja, weil sie nicht sehr erfreut waren, ob der Darbietung ihrer Mannschaft. Es ist wunderbar zu sehen, aber da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Sie haben es ja gesagt in der Anmoderation, das war jetzt ein Spiel. Und wenn man sieht, was die Mannschaft zu leisten imstande ist und was sie die letzten 8 Monate gezeigt hat, dann ist Anspruch und Wirklichkeit einfach zu weit auseinander. Und deswegen ist das wunderbar gestern, dass die Fans haben es am meisten verdient, dass sich die Spieler freuen, alles okay. Aber das müssen sie jetzt natürlich die nächsten Wochen bestätigen.
Dennoch die Frage an die beiden früheren Profis. Könnt ihr euch auch erinnern an solche Spiele, die dich plötzlich befreien können, nachdem es vorher mal gehakt hat? War ja natürlich selten bei euch der Fall, dass es gehakt hat. Klar.
Nee, sicherlich tut es gut, gerade vor heimischem Publikum, dann so ein Kantersee einzufahren. Das haben sie auch diese Saison schon öfters gemacht. Also ist ja nicht so, dass sie zu Hause immer versagt hätten. Aber auswärts war ja immer das große Problem. Und das wird sich jetzt in den nächsten Wochen wieder zeigen, wie sie da performen. Auch in der Champions League performen, wo sie eigentlich ein relativ leichtes Los haben, vermeintlich. Man wird sehen, wie die Entwicklung weitergeht. Meine Prognose ist, dass es einfach eine Auf- und Ab-Saison von Dortmund weiter wird.
Einmal noch, bevor wir das vertiefen. Didi, hast du mal so diese eine Partie gehabt, die alles verändert hat?
Nee, kann ich mir jetzt nicht erinnern. Ich glaube da aber auch nicht dran. Weil das eine Spiel, das ändert ja jetzt nichts. Weil du kriegst ja auch nur 3 Punkte. Natürlich hast du 6 Tore gut gemacht. Jetzt haben die Leipziger nicht gewonnen. Also die anderen, die Frankfurter, verlieren möglicherweise heute. Das heißt, es ist ja keiner so stabil.
Glaubt ihr eigentlich alle, dass die Frankfurter verlieren?
Ich habe gesagt, möglicherweise. Aber also es ist ja keiner so stabil, dass du sagst, du kannst sie nicht mehr holen. Natürlich sind 7, 8 Punkte, ist das nicht einfach. Aber den Kader dazu haben sie. Und ich glaube auch nicht daran, dass ein Spiel so eine Initialzündung ist. Dass
man
jetzt
sagt
alles,
doch immer Kopfsachen.
Ja, natürlich, aber im Kopf sind auch die letzten 8 Monate, wo sie bis Dezember in der Bundesliga nicht gewonnen haben. Und natürlich, jetzt haben sie 2 große Tests gegen Lille in der Champions League. Und sie müssen halt schauen, dass sie das mal über 4, 6 Wochen oder 8 Wochen hinbekommen, wenn sie noch Vierter werden wollen. Ob sie das können, ich weiß es nicht. Ich habe da selbst nach dem Spiel gestern meine Zweifel.
Sie wissen selber nicht so, was sie von sich halten sollen, habe ich einleitend gesagt. Ist da was dran?
Ich glaube, einfach so eine Grätsche von Benzemaini, weil der war selber umstritten, hat gestern so ein Tor eingeleitet. Also da muss man natürlich sagen, wenn sie das immer auf den Platz bringen, super. Aber ich kenne viele Dortmund-Fans, die haben gestern Abend schon geschrieben und jetzt kommt Pauli, da verlieren wir wieder. Ja, weil das einfach der normale BVB-Rhythmus ist. Und das ist ja mal schade, weil wir alle, glaube ich, wollen starken BVB haben. Das wäre wahnsinnig wichtig für die Bundesliga, für alle.
Also du hast Dortmund-Fans in deinem Freundeskreis?
Natürlich.
Ich wäre so bayerisch eingefärbt.
Nein, schönen Fußball und wer einmal in diesem Stadion war und weiß, wenn da was los ist, das ist für den deutschen Fußball super. Darum würde es mich freuen, wenn sie jetzt endlich das mal durchziehen und vielleicht noch ein Spiel hintereinander gewinnen. Na, man sind es auch erst 2, Didi.
Man muss auch noch mal ganz kurz einen Blick auf den Gegner werfen. Union Berlin spielt doch ein bisschen anders als noch unter Urs Fischer. Da war es schwerer, gegen ihn ein Tor zu schießen. Unter Baumgart spielen sie schon auch riskanter. Und das spielt einer Mannschaft wie Dortmund dann auch mal in die Karten. Und dann kann es mal so eine Rutsche geben, wie es gestern gegeben hat. Aber das Auf und Ab ist in Dortmund das Stetige der letzten Jahre. Und ich sehe das jetzt auch noch nicht, dass das jetzt, dass alle grundsätzlichen Probleme, die davor zu erkennen waren, jetzt behoben sind. Vielleicht schafft es Niko Kovac da, Zug reinzukriegen in die Mannschaft, dass sie wieder stabiler ist. Platz 4 ist noch nicht verloren. Dortmund ist zuzutrauen, dass sie 4, 5 Vereine überholen. Aber ich sehe bei Dortmund
-7 vor den Sonntagsspielen auf Freiburg.
Ich dachte, dass du sagst, dass sie 4, 5 Spiele hintereinander gewinnen.
Ja, da würde ich mich schon nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Letzte Woche haben sie in Bochum verloren. Und ich sehe einfach grundsätzliche Probleme bei Dortmund. Es ist keine Weiterentwicklung in den letzten Jahren zu erkennen. Ich finde sogar, dass die Mannschaft ein bisschen schwächer geworden ist. Es gab mal wirklich heiße, interessante Spieler wie Bellingham, Haaland, Dembélé, Gündogan. Sehe ich jetzt in dem Kader irgendwie weniger.
Gittens.
Ja, mit Abstrichen. Hm. Aber das Betonung auf Abstriche.
Und Guirassy. Holger, gestern hat er 4 Tore gemacht. Wir haben das ja eben auch noch mal gesehen. Was ist gegen einen solchen Topmann zu tun, aus Innenverteidigersicht, der du früher warst?
Aus Innenverteidigersicht würde ich ihn halt studieren. Was sind seine Bewegungen? Er ist gut im Kopfballspiel, sehr gutes Kopfballspiel. Er ist gut mit dem Rücken zum Gegner. Er hat eine feine Technik, also schon ein sehr kompletter Spieler und bewegt sich im guten Rücken des Gegners. Und da ist seine größte Stärke, glaube ich, dass er sich einfach gut bewegt, einen guten Riecher hat. Und da darf man ihn eigentlich nicht aus den Augen lassen und gut einfach ihn abdecken. Gerade im 16er muss man einfach in das 1 gegen 1 gehen.
Ist er auch so ein Stimmungsspieler, der, wenn es läuft, so wie gestern, dann sich geradezu in einen Rausch spielt?
Ja, das sind die meisten Stürmer, glaube ich. Wenn sie viele Möglichkeiten bekommen und es läuft von Anfang an, wie gestern eben auch, dann tut sich der Stürmer entsprechend einfach. Aber Guirassy ist noch eine relative Konstante in dem ganzen Konstrukt. Ich glaube einfach, dass auch Dortmund, wenn die vorletzte Saison Meister geworden wären, hätten die vielleicht auch einen ganz anderen Weg eingeschlagen.
Das wäre dann doch ein Spiel gewesen, das alles hätte verändern können.
Das könnte damals sein, Mainz geschlagen. Wenn du Meister willst, dann ergibt sich schon andere Möglichkeiten. Ja? Und ja. Das war schon eine große, ein großer Einschnitt für den Verein, dass sie es im letzten Spieltag eben nicht erreicht haben. Und es tut schon weh.
Kannst du dich an ein Spiel erinnern, das dir mal so verrutscht ist und der Stürmer 2, 3, 4 Tore gemacht hat und du dann irgendwie dachtest, wieso bekomme ich den heute nicht so wirklich zu greifen? Alle mal ausgeschaltet.
So viele Tore haben wir jetzt nie so richtig bekommen. Es gibt halt ein Spiel, wo wir gegen Dortmund 2-5 verloren haben im DFB-Pokal. Ja. Da passiert halt einmal was und dann kommst du eigentlich nie hin, dann wirst du noch getunnelt. Da läuft halt einiges gegen dich, aber das war eben das Momentum von Dortmund damals. Ja. Das war eine sehr starke Mannschaft und sie waren eben den Tick besser in diesem Jahr wie wir. Aber sonst kann ich mir jetzt kein grobes Spiel erinnern.
Max hat die Hand gehoben. Was ist passiert in München?
Ich habe es versprochen. Eine gute, eine schlechte Nachricht. Die Bayern sind gerade in Führung gegangen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Sané auf Olise zum 1:0. 3 Minuten vorher allerdings verletzungsbedingter Wechsel bei den Bayern. Joshua Kimmich musste raus. Welche Art die Verletzung ist, das können wir noch nicht sagen. Leon Goretzka ist für ihn reingekommen.
Okay, alles klar. Also gute Nachricht für die Bayern-Fans. Das Tor sind neutral. Und wir haben jetzt eben gesprochen über Guirassy. Wie ist die Reaktion der Fans auf ihn und auf seine Leistung gestern?
Also das Emoji mit den 5 Fingern, das kennen wir alle, das mit den 4 ist noch nicht erfunden. Das hat Guirassy gestern aber so häufig gezeigt, diese 4 Finger, dass ich mir vorstellen kann, das kann nicht mehr lange dauern. Es ist ja, ich weiß gar nicht, ob es ein geschriebenes oder ungeschriebenes Gesetz ist, dass der Dreifachtorschütze den Ball in der Bundesliga dann nach dem Spiel auch mit nach Hause nehmen darf. Guirassy hat gestern mal getestet, ob es auch für Hattrick +1 gilt. Wie wir hier sehen, das ist ein Post von der Bundesliga, durfte auch er den Ball mit nach Hause nehmen. Und auch Pascal Groß hatte Grund, die vier Finger in den Dortmunder Abendhimmel zu recken. Er hat vier Vorlagen geliefert. 3 auf Guirassy, 1 dann noch auf Bayer. Also auch bei ihm ist irgendwie so ein bisschen der Knoten geplatzt.
Ja, wegen der Ballfrage muss er bei Harry Kane einfach mal nachhaken, der immer mit dieser berühmten oder mit so einer berühmten Plastiktüte dann im Grunde genommen seine Bälle mit rausnimmt und die dann den Kindern zur Verfügung stellt. Guirassy hat getroffen, ist auch vorher schon, haben wir gehört, einigermaßen konstant gewesen. Jetzt fällt auf, dass Pascal Groß, der bisher eher durchwachsen gespielt hat, unter Kovac aufzublühen scheint. Woran könnte das liegen?
Na, es geht auch darum, welche Position spielt er. Unter Niko Kovac gibt es eine relativ klare Positionierung. Da fühlt er sich wohl, war gestern zu sehen. Ich habe eine Szene zum zweiten oder dritten Tor, die Vorlage, die war für Pascal Groß, hat ihm niemand zugeraut. Da nimmt er den Ball, links steht Benzebaini, der ihn reinflanken kann. Nein, er dreht sich gegen den Uhrzeiger und legt mit links vor und Guirassy macht das Tor. Also das ist hochwertig, also ausgesprochen hochwertig. Dazu 3 Vorlagen oder 4 Vorlagen, da muss man natürlich sagen, er scheint die Rolle gefunden zu haben. Und das könnte
und
so...
Und Kovac auch für ihn. Ne?
Das also Kovac auch für ihn.
Auf 8 in der Offensive und auf 6, wenn es im Rückwärtsgang
ist. Wenn es im Rückwärtsgang ist. Also das sind so kleine Punkte, das weiß der Didi dann als unser Experte noch ein bisschen besser. Aber das ist mir aufgefallen, wo ich auch sage, okay, wenn das so weitergeht, vor allem die Intensität, also wenn du dann gegen Union Berlin spielst, da weißt du vorher, also da wird es vielleicht auch ein bisschen ekliger. Und wenn du dann selber eklig sein kannst, dann hast du sie im Griff. Wenn das gegen Pauli nicht passiert, dann werden sie wieder verlieren.
Also Groß ist ein guter Spieler. Tolles Auge, schlägt gute Flanken, auch mal mit links, spielt strategisch. Aber man muss auch noch mal daran erinnern, er ist 33, hatte bis dahin kein einziges Champions-League-Spiel. Das wäre eine ungewöhnliche Karriere, wenn das jetzt zum Top-Niveau reicht und wenn er jetzt der Spielmacher von Borussia Dortmund werden würde. Ist eine gute Option, eine gute Ergänzung, aber viel mehr sehe ich da jetzt nicht.
Ergänzung? Nicht mehr, Didi? Immerhin deutscher Nationalspieler.
Ja, aber da ist er auch Ergänzungsspieler. Also... Wie gesagt, wir dürfen jetzt nicht, weil sie mal 6 Tore geschossen haben, nicht denken, dass die alles einreißen, die Dortmunder. Und dass ein Groß in der Lage ist, mal 3 oder 4 Tore vorzubereiten, das wussten wir, weil er ein technisch sehr versierter und guter Spieler ist. Dann hatten sie natürlich, was man nicht vergessen darf, gestern das erste Tor. Der wird abgefälscht von Ledge, wo er vielleicht wegbleiben muss. So, und dann bist du 1-0 vorn und dann spielst du dich in so einen Rausch. Deswegen, das müssen sie jetzt alles bestätigen. Und bei Groß musst du halt auch schauen, wenn du dann mal in eine Phase kommst, wo du das Spiel beherrschst, da kann der natürlich dann schon eine Defensive auseinanderpflücken mit seinem Fuß, weil er eine sehr gute Technik und ein sehr gutes Auge hat. Nur so eine Situation hast du in der Saison vielleicht 1 oder 2 Mal, dass du 3 oder 4-0 vorne bist und dann suchst, Ball spielen kannst mit dem Gegner. Die Unioner haben ihnen gestern den Gefallen getan. Aber das wird natürlich gegen Pauli und in den nächsten Wochen wird das wieder was anderes werden. Deswegen, ob jetzt
also die Groß, Wahrheit wird unter anderem am kommenden Wochenende am Millantor erzählt.
Ja, nicht nur, aber ob jetzt Groß, weil als Kovac kam, ich habe mir gedacht, einer der ersten Spieler, der darunter leiden wird, das ist er. Mhm. Ja, weil er Spieler will, die läuferisch gut sind, die diszipliniert sind, was er natürlich ist. Aber dann brauchst du natürlich auch andere. Und ob er jetzt ein Spieler ist, der so profitiert von dem Trainerwechsel oder von Kovac, das werden wir jetzt die nächsten Wochen sehen. Ich bin mir da nicht so sicher.
Interessant ist jetzt, Euphorie hin oder her, dass Kovac ganz offensichtlich den Versuch unternimmt, Dortmund schneller nach vorne spielen zu lassen, also das Tempo insgesamt zu erhöhen und das Ganze nicht zu verkomplizieren. Auch mal lange Bälle sind erlaubt. Könnte das ein Ansatz sein, generell Dortmund mehr Konstanz zu vermitteln?
Ja, da geht es halt wieder zurück zu den einfachen Tugenden. Ja, gut verteidigen. Dann haben sie ja schnelle Spieler mit Adeyemi, mit Gittens, die auch uns 1 gegen 1 können. Und vielleicht eben durch schnelle Pässe das Mittelfeld zu überspielen, ist eine einfache Variante. Vorne drin haben sie einen Superstürmer mit Guirassy. Denke ich mal schon, dass er in die Einfachheit des Fußballs rein will, Niko Kovac. Aber wie gesagt, es wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Sie haben wieder viele Spiele zu machen und sie müssen die Bundesliga ernst nehmen, weil sie da einiges gut machen wollen. Ob sie es können, wird man sehen. Aber ich habe da auch eher meine Zweifel.
Also es klingt sehr viel Skepsis durch.
Ja, also letzte Woche, als die Dortmunder in Bochum verloren haben, haben mir befreundete BVB-Fans geschrieben, Kovac raus, weil wurde ja nicht gerade mit Euphorie begrüßt in Dortmund. Da habe ich gesagt, macht mal langsam. Ja. Jetzt würde ich heute auch mal ein bisschen auf die Bremse treten. Also Kovac ist schon ein erfahrener Trainer, so harter Hund. Der hat sicherlich die
Kabine. Der sie aber bisher ja relativ sanft geradezu gibt und die Spieler schützt.
Ja, das macht er klug. Ich glaube auch, dass er so ein Gespür hat für die Kabine. So vielleicht auch da einen Vorsprung in der Erfahrung gegenüber Nuri Sahin. Aber dass er jetzt die Fähigkeiten hat, eine Mannschaft zu einem Spitzenteam zu entwickeln, das haben wir ja in seiner Karriere bisher noch nicht so stark gesehen. Die Chance hat er jetzt in Dortmund, aber Fragezeichen.
Also beim Nico, ich denke mir oft beim Nico, also er wird, glaube ich, nicht gefühlt der Trainer werden, der die Mannschaft für die nächsten 10 Jahre mit modernem Fußball aufstellt. Ist jetzt auch nicht seine Aufgabe. Aber wenn dann zum Beispiel ein Spieler wie Tchouaméni, der bei Real einer der besten Spieler ist, über ihn sagt, den hat er in Monaco trainiert, hat er gesagt, das war der beste Trainer, den ich je hatte. Also für Tchouaméni, der möglicherweise Bruder Leichtfuß war, so wie er auch teilweise gespielt hat. Und dem hat wahrscheinlich der Nico gesagt, du, so wird das nix, konzentrier dich. Dann sieht man, dass er durchaus also Qualitäten hat. Das ist jetzt keine Pflaume, wie viele gesagt haben. Ja, wieso, der hat nirgends mehr länger wie 1,5 Jahre ausgehalten. Stimmt zwar, aber der kann schon auch was.
Ja, und hatte überall Erfolg und da muss ich dich verbessern, es gibt keinen modernen Fußball, Uli, es gibt nur erfolgreichen und unerfolgreichen Fußball.
Aber du weißt,
einen moderneren Weg dahin.
Ja, aber Langholz gehört nicht dazu.
Ja, nein, aber das gehört auch dazu, weil die Dortmunder, die waren naiv die letzten 8 Monate. Ja, die haben das erste Spiel gegen die Leverkusen, haben 2 junge Spieler, die wenige Spieler mit denen in Verteidigung und fangen an, nach 20 Sekunden hinten mit Kobel den Ball an die Eckfahne zu spielen. Dann klären sie den und dann steht es nach 20 oder 30 Sekunden 0-1 gegen Leverkusen. Und dann war das Spiel möglicherweise oder mehr oder weniger entschieden, im Nachhinein muss man das sagen. Und das gehört halt auch dazu, dass du mit Hirn spielst. Und ich glaube, das wird er einfordern und das wird er auch machen. Ja, und wenn ich die schnellen Spieler habe, wie Holger sagt, mit Kittens, mit Adeyemi, ja, was spricht denn dagegen, mal einen langen Ball zu spielen? Der Guirassy gewinnt fast jeden Kopf, weil du verlängerst den Ball. Und wenn die Verteidiger Richtung eigenes Tor laufen, das weiß der Holger am besten, das mag keiner. Das ist das Schlimmste für einen Verteidiger, was es gibt. Und immer dieses hinten rausspielen, da haben sie vielleicht auch gar nicht die Qualität der Mannschaft dazu. Das heißt, du musst versuchen, deine Stärken bestmöglichst auf Feld zu bringen. Und das wird der Kovac machen. Und dann wird möglicherweise auch ein Groß oder ein Sabitzer, wie sie heißen, werden davon profitieren. Aber das Wichtigste wird sein, dass sie darüber nachdenken, über jeden Schritt, über jede Sache, was sie machen, weil sie diese Saison zu oft ihren Kopf nicht eingeschaltet haben und einfach naiv waren und Spiele verloren haben.
Wie ist denn das jetzt mit modernem oder nicht modernem Fußball? Du bist geprägt worden von Louis van Gaal, der auch sehr, sehr klare Vorstellungen hatte. Kann man sagen, modern ist auch, wenn ein Trainer auf das eingeht, was ein Kader hergibt, also eine Form des Pragmatismus?
Eben, das würde ich jetzt auch bei Dortmund an der Stelle sagen. Also ich glaube, Niko Kovac geht eher auf die, was hat er von Spielermaterial, was kann er mit denen spielen? Er wird natürlich analysieren, wo sie viele Gegentore zugelassen haben, wo sie viele Chancen auch kreiert haben auf der anderen Seite. Und wie gesagt, ich glaube, da ist die Einfachheit gefragt, um auch der Mannschaft Sicherheit zu geben. Ja, sie müssen in den Fight reinkommen. Sie haben natürlich Qualität, aber ob sie die große Qualität haben, um von hinten rauszuspielen, um auch die Sicherheit zu haben, sich da wirklich auch aus engen Situationen zu befreien, wie es jetzt zum Beispiel Leverkusen macht, das bezweifle ich einfach, auch gerade nach der aktuellen Situation. Deswegen erstmal einfach wieder Einfachheit an den Tag legen und dann daraus die Stärke ziehen.
Ich würde nur fragen, es spielen ja heute, alle versuchen ja von hinten raus zu spielen. Und das hat ja der Guardiola hat er angefangen damit. Ja? Und ich glaube, dass der Guardiola, der hatte die beste Mannschaft mit Barcelona. Der hatte von den 20 weltbesten Spielern hat er 12 gehabt. Ja, wenn du 12 weltbesten Spieler hast, da kannst du dich nicht wehren, Spiele zu gewinnen. Ja? Also da hätte wahrscheinlich ich auch ab und zu mal ein Spiel gewonnen. Und vielleicht hat er dem, ohne das natürlich bewusst gemacht zu haben, vielleicht hat er dem Spiel mehr Schaden zugefügt, als er ihm gut getan hat.
Guardiola?
Ja, weil jeder, wenn du jetzt anschaust, egal wie sie heißen, selbst in der zweiten Liga, in der dritten Liga, die versuchen von hinten rauszuspielen, obwohl sie es gar nicht können. Ja, weil der Guardiola das macht, dann machen wir das. Und meine Frage wäre dann, dieser moderne Fußball von hinten rausspielen, es macht ja jeder heute. Das heißt, wir haben ja dann nur moderne Trainer.
Ja. Ist das ein Gedankengang, den ihr jetzt gerade während der Sendung kam, oder beschäftigt das schon länger? Weil das ist natürlich schon eine steile These, wenn ich das einmal sage, ja gut, auf der anderen Seite, wenn man miteinander Fußball spielt, kann das ja eigentlich dem Spiel eher nicht
schaden. Ja, aber es gibt einen Zeitpunkt, das zu machen. Ja, der Trapattoni war einer der erfolgreichsten Trainer. Der war bei Bayern München, das hat man ihm dann vorgehalten auch. Wir haben zum Teil zu Hause gespielt, wo du erwartest, wir waren natürlich nicht so dominant wie die Bayern unter dem Holger und jetzt. Der hat gesagt, die erste halbe Stunde wird kein kurzer Ball gespielt. Der hat zum Kahn gesagt, du schmeißt keinen Ball aus und jeder Torabstoß geht in die andere Hälfte. Sagt, und wir spielen in der gegnerischen Hälfte.
Sag ich mal, hart, so sah der Fußballer aber dann in Teilen auch aus, soweit ich das erinnere.
Absolut. Und dann sind wir wieder beim Ergebnis. Nur er hat gesagt, wenn sie das Spiel beruhigt, können wir spielen. Nur die fangen ja heute an, nach 10 Sekunden fangen sie hin rumzuspielen. Und die sind nach 2 Minuten 1-0 hin, weil sie im 16er Ball verlieren. Also wenn das moderner Fußball ist, dann fange ich auch noch mal das Trainieren an.
Darf ich noch mal den Begriff modern ein bisschen retten? Ich versuche es zumindest. Also ich glaube schon, dass es eine Weiterentwicklung gibt des Spiels. Das mag nicht immer kontinuierlich verlaufen. Und man spielt heute irgendwie anders und strategischer als noch vor 30 Jahren beispielsweise. Aber manchmal wird das mit der Moderne auch übertrieben. Und es gibt dann halt so eine, man hat einen Narren gefressen und man wirft etwas über Bord, was aber eigentlich immer noch zum Erfolg tragen kann. Ich glaube aber auch, dass mittlerweile gar nicht mehr so viele Mannschaften nur noch von hinten raus spielen. Das war ja jetzt Ihr Beispiel. Oder zu viel. Es gibt, glaube ich, auch wieder einen Trend zurück, weil doch viele gemerkt haben, dass man eben auch mal einen langen Ball gut einsetzen kann. Übrigens ja auch Manchester City mit Ederson, der ja doch jetzt 3 oder 4 Tore schon vorbereitet hat.
Dann ist der lange Ball der moderne Ball oder moderne Fußball der Zukunft, möglicherweise.
Jetzt wird es dialektisch.
Jetzt wird es philosophisch.
Ja, aber ich glaube, das hängt natürlich auch mit den Spielern zusammen. Also Gregor Kobel ist ein herausragender Torhüter. Er ist nicht der König der Spieleröffnung. Damit musst du auch rechnen. Darum ist es völlig okay, dass du dann mal nach vorne tust. Und auch, man hat so das Gefühl, bei Pep Guardiola funktioniert das jetzt auch nicht mehr so, wie er sich das gedacht hat. Und dann schaust du Carlo Ancelotti an, der seinen Spielern viel weniger Vorgaben gibt als Pep Guardiola zum Beispiel, aber der hat natürlich auch super Spieler und die sich dann selber auf dem Platz so entwickeln können. Das hat natürlich auch nicht jeder, aber es ist interessant. Also ich gebe dir recht, dieses reine hinten rausspielen.
Ich würde Holger gerne hören, der große Trainer hatte wie Van Gaal, auch wie Jupp Heynckes, der dann irgendwie so eine Art Hybrid ist, der so auch das gepflegte Kurzballspiel mochte und mag, aus Spanien geprägt und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Robustheit und Körperlichkeit.
Ja, ich glaube, das, wie gesagt, das muss auch die Mannschaft so ein bisschen selber mal entscheiden, situativ entscheiden. Der Torwart muss das entscheiden. Klar, verlangt das Pep spezifisch extrem, ja, dass man von hinten eben aufbaut. Bei Jupp war das ein bisschen anders. Wenn ich jetzt Real mir anschaue gegen Man City, da kommt auch mal der lange Ball von Courtois. Und wenn sich dann das Spiel vielleicht ein bisschen beruhigt, dann spielen sie wieder. Also da ein bisschen Gespür von den Spielern. Ich finde, es ist auch so ein Trend in Deutschland geworden. Ich sehe das jetzt nicht so krass in England, da sehe ich schon auch die Tendenz, aber nicht so krass in Deutschland. Wie gesagt, zweite, dritte Liga will man das auch so gerne haben. Aber die Qualität der Spieler ist dann schon von hinten raus entscheidend, ob du das kannst und auch das Mittelfeld, weil die willst du anspielen, ob die dann auch den Ball wollen, weil sonst bringst du dich natürlich auch unter Zugzwang als Abwehrspieler. Also ja, ich glaube, eine gute Mischung macht es natürlich aus. Die Spieler sind natürlich immens wichtig in der Hinsicht, halt die Abwehrspieler, ob sie das können, aber der Trend geht, glaube ich, ein bisschen zurück.
Aber also interessanter.
Da muss ich kurz einhaken. Der Holger war einer, der es konnte, weil ich erinnere mich noch an ein Trainingslager in Katar. Wir standen direkt am Platz. Holger wird sich auch daran erinnern. Und plötzlich schreit Pep Guardiola, Batsch, du war, ich liebe dich.
Ja, aber das war ja ein kleines da ging es jetzt nicht um den Aufbau. Wir haben viele kleine,
war ganz laut, Holger, mach dich weg. Hey, Entschuldigung, du wirst vom Pep geliebt, ist doch okay.
Der hat viele geliebt, so ist es nicht. Ich habe ein gutes Verhältnis, keine Frage. Aber es geht ja darum, wir haben das jedes Training geübt. Und ich wusste, ich habe die Spieler im Mittelfeld, die ich anspielen kann. Und falls nicht, dann kann ich einen Levi anspielen. Ich habe die Option einfach. Und ich darf natürlich den Zeitpunkt nicht verpassen, den Pass zu spielen. Klar musst du die Qualität haben, aber es war studiert und eintrainiert. Und die Qualität war im Mittelfeld und vorne vorhanden. Und wenn du das nicht hast und wenn die Spieler den Ball nicht wollen, dann bringst du dich immer in Bredouille.
Schön. Bisher war Satz des Abends, der lange Ball ist der moderne Fußball der Zukunft. Aber Ich liebe dich, Holger. Kommt nah ran. Einmal noch ganz kurz sozusagen zum schnöden Tagesgeschäft. Emre Can ist eigentlich defensiver Mittelfeldspieler, spielt jetzt als Innenverteidiger. Du hast, habe ich in der Vorbereitung auf die Sendung noch mal gelesen, in der Jugend auch mal auf 6 gespielt.
Ja. Na? Das war Tiger, so. Hermann Gerlands Vorgehensweise für mich. Ich musste viel den Ball haben, viel kicken, um dann eben, wenn ich dann irgendwann auf die Innenverteidigerposition komme, kicken kann und viel im Spiel nach vorne machen kann.
Wo ist Can besser? Als Innenverteidiger oder auf 6?
Er macht es als Innenverteidiger nicht schlecht. Ich habe öfter schon früher von ihm gehört oder von Trainern gehört, der wird irgendwann mal vielleicht Innenverteidiger werden. Ja, da ist auch wieder die Konstanz die Frage, ob man sich auf ihn verlassen kann. Er ist groß, er ist relativ schnell, er ist stark. Er ist manchmal zu verspielt. Ja, er muss natürlich auch manchmal klar seinen Abläufen, seine Herangehensweise, wenn er das ist, ich glaube, dann kann er das spielen. Weil sie da natürlich auch des Öfteren jetzt schon gewechselt haben. Und er ist ja nach wie vor Kapitän und ein Innenverteidiger als Kapitän ist auch nicht so schlecht, weil er das Spielfeld vor sich hat.
Ich glaube, das ist genau der Punkt, was der Holger sagt, er ist verspielt. Und ich habe das immer gesehen, wenn er da im Mittelfeld seine Übersteiger macht. Das macht man nicht. Ja, als zentraler, defensiver Mittelspieler, das machst du nicht. Du kriegst den Ball und spielst dir weiter am besten direkt. Und du kommst gar nicht in eine Situation, wo du ins Dribbling gehst. Und umso weiter hinten du spielst, umso mehr hast du natürlich das Spiel vor dir und umso einfacher, in Anführungszeichen, wird das Spiel. Und diese Sachen, die er im Mittelfeld gemacht hat, mit seinen Übersteigern oder mit der Sohle, der mal den Ball hin und her gezogen hat, wo er Bälle verloren hat, das macht er hinten nicht. Und er hat in Liverpool, als er unter Klopp da gespielt hat, da haben sie hinten mit 3 gespielt oft, da hat er hinten rechts gespielt. Da hat er das Spiel vor sich, ist ein guter Spieler, ist schneller als viele denken, also der Tempo. Und deswegen glaube ich, dass er ein richtig guter Innenverteidiger sein kann oder ist. Und dort, glaube ich, der Mannschaft auch am meisten hilft.
Abschließend zu diesem Block. Reizt jetzt irgendwie, weil ich so rausgehört habe, dem BVB traut man bei St. Pauli gar nicht so viel zu. Das tippen wir jetzt einfach mal. Ne? Also was macht der BVB in Hamburg bei St. Pauli?
Sie holen einen Punkt.
Einen Punkt.
Ich bin jetzt mal positiv. Die hauen Pauli 3-0 weg. So geht es nicht weiter.
Sie gewinnt 2-1. Ich glaube auch, dass sie unentschieden spielen. Pauli hat gestern ein Riesenspiel gemacht. Leider verloren in Mainz, aber die waren besser über weite Strecke. Ich glaube, dass sie einen Punkt holen.
Gut, also wenn Borussia Dortmund dann mal St. Pauli verlieren sollte, dann ahne ich, was in der kommenden Woche Tenor der Diskussion sein könnte. So, wir sprechen gleich unter anderem über Werder Bremen. Dort zieht eine handfeste Krise auf vor dem Pokalspiel in Bielefeld. 0-5 in Freiburg. Und wir werden auch sprechen über Bayer Leverkusen und unter anderem das Foul an Florian Wirtz. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte, und sprechen über Werder Bremen. Im Winter und auch kurz danach sah es durchaus so aus, als könne Werder an den europäischen Plätzen, an den Champions League Plätzen kratzen. Aber zuletzt gab es 3 Niederlagen in Folge. Olli Seidler und am Freitag in Freiburg eine richtige Packung.
Freiburg feiert eine fantastische Fußballnacht und schlägt Werder mit 5-0. Die Männer in den roten Trikots mit Tor Nummer 1. Kylian Sidibé, Traum, Fallrückzieher. 33. Minute, Vincenzo Grifo, das 2-0. Und sie spielten sich in einen Rausch, weil auch Artubolu gegen Silva diesen Elfmeter parierte. 4. Elfmeter, den er in Folge parierte, eingestellter Bundesliga-Rekord. 2. Durchgang. Der Sportclub aus einem Guss, Werder taumelt und Grifo macht den Doppelpack. 57. Minute, das 3-0, und dann Litz Doan. Will schon stehen bleiben, läuft dann durch, hat extrem viel Platz. Dingschi legt auf und Doan versenkt. 76. Minute, 4-0, Deckel drauf. Und dann Jan-Niklas Beste auf Doan, auch er mit einem Doppelpack. 5-0 für Freiburg.
Ja, das war deftig, das war beschämend, haben die Spieler selber gesagt, haben sich auch sogar entschuldigt für diese Leistung. Und auch Ole Werner hat sich sehr, sehr deutlich geäußert. Vielleicht können wir da auch mal reinhören.
Meistens schmerzt mich, dass wir in der zweiten Halbzeit auseinanderfallen, nicht mehr als Mannschaft Fußball spielen. Jeder mit sich selbst beschäftigt ist, jeder auf den anderen zeigt, wenn ein Fehler passiert. Das schmerzt mich eigentlich am meisten. Ja. Das reicht nicht, um in der Bundesliga irgendwelche Ansprüche zu stellen. Und für uns ist einfach wichtig, ehrlich miteinander zu sein. Ich glaube, die Wahrheit ist, dass wir so, wie wir gerade auftreten, nicht in der Lage sind, Punkte zu holen.
Ja, sehr deutliche Worte von Ole Werner. Und wir wollen mal nachfragen in Bremen beim Kollegen der Deichstube, die sich ganz intensiv und täglich mit Werder Bremen beschäftigt, bei Malte Bürger. Schönen guten Abend, Malte.
Moin in die Runde, hallo.
Grüß aus Moin, Bremen. Moin. Warum ist denn Werder in einen solchen Negativlauf jetzt gekommen? Hat sich das schon längere Zeit angedeutet?
Also, dass es dann so hart kommen würde, war, glaube ich, nicht unbedingt abzusehen. Also, es hat sich natürlich so ein bisschen eingeschlichen in den vergangenen Wochen. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Es ist halt wirklich beängstigend. Es gibt nicht diesen einen Grund, woran es jetzt liegen könnte. Dass Ole Werner jetzt so öffentlich anprangert, dass es da im Teamgefüge hakt, ist sicherlich sehr, sehr bedenklich. Klar, du bist relativ schlecht aus dem Winter rausgekommen, hast ein bisschen unglücklich auch verloren, ein bisschen Pech mit den Schiedsrichtern gehabt. Und das führte dann dazu, dass nach und nach immer mehr Probleme auftauchten. Dann sind die Leistungsträger wie Marco Friedl und Jens Day eben jetzt seit einigen Partien nicht dabei. Ja. Die sind für diesen Kader aktuell nicht zu ersetzen. Und die Leistungsträger, die es sonst noch gibt, sind auch nicht in Form. Also es ist wirklich sehr, sehr vielschichtig, was da gerade passiert.
Worauf spielt denn Ole Werner an, wenn er das mit dem Mannschaftsgefüge so deutlich anspricht? Das ist auch die Rede von bestimmten Egoismen, davon, dass der eine die Schuld beim anderen sucht und umgekehrt. Was wisst ihr darüber?
Ja, genau. Also das ist das Kernproblem. Und das ist ja gerade das Überraschende, wo man doch eben gehört hat, während der Hinrunde haben alle, egal ob Verantwortliche oder Spieler, sich damit gerühmt, dass dieser Teamgeist eben so perfekt sei und dass der Schlüssel zum Erfolg sei. Und dass es da jetzt eben nicht stimmen soll, eben weil die Spieler untereinander die Schuld beim jeweiligen Nebenmann suchen. Und wie Ole Werner ja auch ganz treffend gesagt hat, man wird da sicherlich jemanden finden, der schlecht war. Das heißt aber nicht, dass man selber dann nicht auch besser gespielt hat, sondern eher vielleicht sogar noch schlechter war. Und das ist überraschend, dass diese Mannschaft nicht in der Lage ist, diese Probleme als Team eben zu lösen, sondern tatsächlich, man guckt, wenn, ich sag mal als Beispiel, die Angriffe oder die Fehler über die linke Seite entstehen, weil da nicht im Verbund gut verteidigt wird, dann wird das momentan aktuell anscheinend gerne auf einen Spieler geschoben, der sich da nicht richtig befreien konnte. Und das ist egal, auf welcher Position das im Moment ist. Das scheint wirklich von hinten auf vorne gezeigt zu werden und umgekehrt.
Wie wurde die klare Kritik von Ole Werner, den man sonst als sehr besonnen kennt, in Bremen und rund um Werder interpretiert? Klare öffentliche
das war
Kritik.
Natürlich, nach einem 0-5 gegen Freiburg kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Also es hat überrascht, logischerweise, weil es eben eigentlich nicht seine Art ist. Aber es ist im Prinzip auch der letzte Moment, um jetzt nochmal deutlich zu machen, dass es im Argen ist. Du hast am Dienstag dieses enorm wichtige Pokalspiel, wo du vielleicht die Saison noch in eine gute Richtung lenken kannst, weil ansonsten hat die Mannschaft in den vergangenen Wochen jetzt viel dafür getan, eine eigentlich recht gute Saison vielleicht dann doch gegen die Wand zu fahren. Und deswegen muss er natürlich jetzt nochmal wachrütteln. Er spricht den Fans damit aus der Seele. Man weiß, in Bremen leidet die ganze Stadt, wenn wer da schlecht spielt. Und was es da zuletzt zu sehen gab, hat natürlich niemanden gefreut. Dass er natürlich auch ein Teil dessen ist, wie Werder sich präsentiert, ist auch klar. Also er darf da auch nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen, hat er ja auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel direkt gesagt. Er nimmt sich damit ein. Klar, nach dem 0-5 kann Trainer auch nicht komplett schuldlos sein.
Malte, du bleibst noch da. Ich schmeiß das mal so einmal in die Runde. Didi, jetzt ist ja Werder ein Club, der davon lebt, eigentlich diesen Team-Spirit, dieses Wir-Gefühl, dieses Familiengefühl zu haben. Ist das bedenklich, wenn man hört, dass genau das im Moment nicht zu stimmen scheint?
Absolut. Also ich habe es ja in München gesehen, das haben sie in der ersten Hälfte hervorragend gemacht, haben ja dann Stay und Chinma verloren, verletzt, waren ja ohne Stark und Friedl, die gesperrt waren, die Woche vorher gelb-rot gesehen haben. Und da habe ich eigentlich schon eine Mannschaft gesehen, die miteinander und füreinander da ist. Dass es jetzt innerhalb von 3-4 Wochen anders sein soll, verwundert mich, weil natürlich auch das wichtige Spiel ist gegen Bielefeld vor der Tür stehen. Und ich habe das in der Vergangenheit immer so wahrgenommen, dass wenn die Mannschaft im Europapokal oder wenn du in der Champions League noch dabei ist, dann macht es das die Sache sehr viel einfacher für den Trainer, die Spannung hochzuhalten. Weil natürlich in den Spielen oder jetzt, das ist für die das Champions League Viertel- oder Halbfinale für die Bremer, da will natürlich jeder dabei sein. Also das ist sehr verwunderlich. Und ich will jetzt nicht auf den Silva losgehen, der den Elfmeter verschossen hat. Nur Werder ist ja eine große Familie. Und wenn du dann einen Spieler holst, der einen Duxch, der ja die Nummer eins ist nach dem Abgang von Füllkrug, der unumstritten ist, wenn du dann einen Spieler holst, der vielleicht ihn teilweise oder vielleicht mittellangfristig sogar ersetzen soll, der in Leipzig kaum gespielt hat, dann frage ich mich, warum ich so einen Spieler hole oder holen muss. Weil sowas natürlich in der Kabine, ich kann mir vorstellen, der Duxch ist ein sehr...
Duxch, der übrigens am Freitag nicht von Beginn an gespielt hat.
Und ich glaube, dass der Duxch ein sehr beliebter Charakter und Spieler in der Kabine ist, der natürlich auch viele Leute hinter sich hat.
Und ein feiner Kerl ist, muss man wirklich sagen.
Glaube ich, ohne ihn zu kennen. Und wenn du dann so einen Spieler holst, der dieselbe Position spielt, der in Leipzig gefühlt die letzten zwei Jahre
aber kaum Silva gespielt hat. Aber Silva ja schon mehr der reine Strafraumspieler, während Dux ja schon so drumherum schwimmt, wie man im modernen Fußball
sagt. Aber er kann ganz vorne natürlich auch spielen. Und da haben sie ja mit Romano Schmid, also die Rolle hat er oft gespielt. Und wenn ein Chinma spielt, dann wechseln die sich auch immer ab. Und dann musst du natürlich auch sehr vorsichtig sein, wenn du neue Spieler oder neuen Spieler dazu holst, dass der da auch dazu passt. Ich kenne den Silva nicht. Nur es birgt natürlich immer Risiken, wenn du in so einer Familie so einen Spieler reinbringst, der, glaube ich, mal Torschützenkönig war vor 5 Jahren und wahrscheinlich in Leipzig auch ein paar Euro verdient.
Fragen wir mal nach, Malte, wie wird das jetzt gerade... Silva ist die eine Geschichte. Die andere ist, dass Dux, der ja schon auf so einen bestimmten Anspruch hat, auf der Bank saß. Ist der als Person auch in der Mannschaft eigentlich unumstritten und beliebt, wie die vermutet? Oder ist er auch eine Reizfigur?
Nein, also die Reizfigur ist er eher bei manchen Fans, die halt sofort, vor allem in den sozialen Medien, auf die Barrikaden gehen, wenn Marvin Dux eben nicht liefert. Innerhalb des Teams ist der unangefochten. Ich glaube auch, bei Werder war der Hintergedanke eben, einen guten Mann an die Seite von Marvin Dux zu stellen, damit der wieder mehr in der Gefahrenzone auftauchen kann. Jetzt ist die kurze Hintergeschichte natürlich, dass Marvin Dux im Winter einen kleinen Eingriff an der Schilddrüse hatte, also keine richtige Winterpause, keine richtige Vorbereitung, die war ohnehin sehr kurz, aber trotzdem, und das merkt man, dass auch ihm gerade so dieses gewisse Etwas abgeht. Deswegen hatte das, glaube ich, dass er jetzt draußen saß, weniger mit André Silva zu tun, sondern einfach, dass er in den vergangenen Wochen oder explizit in der vergangenen Woche gegen Hoffenheim wirklich ein sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht hat. Dass Werder halt zugreift, wenn André Silva auf dem Markt ist, kann ich auf der einen Seite verstehen, weil man zwei junge Leute mit Geke Topp und Justin Ginma in der Hinterhand hat, die aber eben aus Verletzungsgründen momentan keine großen Faktoren sind. Justin Ginma immer wieder mal ausgefallen, hat das Problem, dass er überhaupt nicht richtig in Tritt kommt. Geke Topp robbt sich jetzt nach seiner OP wieder langsam ran. Dem jungen Mann jetzt aber zuzutrauen, dass er vielleicht ab Ende Februar dann der Gamechanger sein soll, ist auch ein bisschen schwierig. Und so hat man sich wahrscheinlich gedacht, wir holen mit André Silva jetzt jemanden, der in der Liga nachgewiesen hat, auch wenn es eine Weile her ist, dass er Tore schießen kann. Dass jetzt natürlich auch noch der Elfmeter daneben geht, nach einer vorherigen Quote von 12 aus 12, sagt natürlich auch sehr, sehr viel aus.
Überzeugt ihr die?
Ja.
Also Malte, das kommt selten vor, kurz und knapp.
Nee, das hat er alles hervorragend. Ja. Also hat er top gemacht. Das lässt mich etwas positiver auf das Spiel gegen auf der Alm.
Siehst du, hast du mal Lernerfolg. Genau, das Spiel auf der Alm. Also Pokalspiel am Dienstag natürlich auch bei Sky zu sehen. Unter anderem Ewald Lien zu Gast, eine Bielefelder Legende, so wie du bei Sky, Uli. Strafft sich Werder da?
Auf jeden Fall die Chance da. Also wir sind der Favorit und es kann natürlich auch wieder so ein Turnaround für die Bundesliga dann sein. Ich sehe das jetzt nicht so krass, dass Werder in so einer Spirale nach unten ist, sondern ja gut, jetzt haben sie 3-mal verloren, können jetzt aber einen Turnaround schaffen. Ich glaube, Dux ist ein wichtiger Stürmer, ein wichtiger Faktor als Typ auch für die Kabine. Der wird sich da auch wieder rausarbeiten und ich sehe trotzdem mittelfristig und langfristig Bremen sicher im Mittelfeld der Bundesliga.
Ja, mit dem Abstieg werden sie nichts zu tun haben. Dafür ist der Vorsprung viel zu groß. Aber ist es nicht in gewisser Form auch positiv, dass man in Bremen eben doch die Ansprüche hat, zu sagen, hey, wir wollen nicht nur so ein bisschen mitspielen im Mittelfeld, sondern wir wollen eigentlich auch nach oben unter die ersten 6, 7?
Ja, hat ja auch so ausgesehen. Da waren ja dazwischen, lief das ja in Bremen alles wie geschmiert. Und ich glaube einfach, dass auch... Wenn du so eine Mannschaft hast, es gibt ja immer so, dass Mainz, immer ist irgendwann eine Mannschaft oben, jetzt ist Mainz plötzlich Fünfter oder Vierter oder Fünfter. Und Bremen hatte auch diese Ansprüche und da gibt's halt einfach diese Rückschläge, da müssen sie durch. Und ich glaube, jetzt ganz ehrlich, ohne nicht respektvoll Bielefeld gegenüber zu sein, erste Liga gegen dritte Liga,
abwarten,
da muss rauschen.
Ja. Es fiel schon auf, dass so Töne aus Bremen kommen. Die ist man einfach nicht gewohnt. Insofern ist das schon auch ein kleines Alarmzeichen. Ich bin gespannt, was das auch mit der Autorität des Trainers macht. Letztlich greift er sich ja damit auch selbst an. Das ist ja oft so die Gratwanderung für so einen Trainer, der die Mentalität der Mannschaft kritisiert, die er ja selbst auch zusammengestellt hat. Er ist ja nun ein paar Jahre schon da. Und Bremen, vor 20 Jahren war ein Meisterkandidat. Heute ist es eher so, dass das Freiburg von der Weser, die von der Harmonie leben, wo quasi alle einheitlich auf die Sache blicken. Man ist bescheiden, man hält zusammen, man hört auch nichts von Spielern. Und das war jetzt so ein Misston.
Wenn man so bei Bremen heißen, so drumherum, da ist schon auch Dampf auf dem Kessel, wenn man das so ein bisschen mitverfolgt. Max, was sagen die Fans?
Ja, erstmal der Satz des Freitagabends von Romano Schmid. Ich schäme mich schon ein bisschen für diesen Auftritt. Häufig gestellte Frage in der Kommentarspalte. Nur ein bisschen? Fragezeichen. Also das habe ich häufig gelesen. Jeder Gegner ist nur so stark, wie ihr es zulasst. Die Ergebnisse nach der Winterpause sind das Ergebnis. Der Tiefpunkt der Saison. Man muss sich ernsthaft fragen, was in der Winterpause passiert ist. Ob es einen Vorfall innerhalb der Mannschaft gab. Logisch wäre vielleicht, dass Werder in der Hinrunde über ihre Leistungsgrenze hinausgegangen ist und seitdem die wahre Qualität des Kaders zu sehen ist. Und scheinbar ist in Bremen nicht das Angstwort Abstieg, sondern Europa. Seitdem von Europa gesprochen wurde, ist alles wie immer.
Oha, abschließend, Malte, was würde passieren, wenn jetzt tatsächlich das Pokalspiel in Bielefeld verrutschen sollte? Würden dann die Dinge endgültig in eine negative Bewegung kommen?
Ja, also gemütlicher wird es dann definitiv nicht. Also davon kann man schwer ausgehen. Es ist halt eine große Chance, in diesem Wettbewerb weiterzukommen und eben auch diese Träume, die ja alle haben, auch wenn das hier niemand so richtig sagen will, dann doch irgendwie am Leben zu erhalten. Daran wird sich die Mannschaft, daran wird sich der Trainer messen lassen müssen. Sie haben in der Hinrunde bewiesen, dass sie es eigentlich können. Da hat auch der Trainer viel Lob geerntet, da hat die Mannschaft viel Lob geerntet. Es wurde inflationär davon gesprochen, wenn wir an 100% gehen, können wir jeden Gegner schlagen. Das konnte irgendwann auch keiner mehr hören, aber die Mannschaft hat es da zumindest auf den Platz bekommen und deswegen ist es eben umso überraschender, dass sie es jetzt nicht schafft. Ich glaube auch, wenn sie da den Turn irgendwie wieder hinbekommt und dann eben der ein oder andere Verletzte auch wieder da ist, dann sollte sich das in die richtige Richtung kehren. Aber es wird jetzt halt nicht nach diesen langen Jahren dieser Durststrecke, wo man die Hoffnung haben durfte, dass es vielleicht mal wieder etwas besser wird in Bremen, das wird es wahrscheinlich dann eben nicht mehr werden. Da muss es im Pokal schon weit gehen.
Dux in der Startelf, ganz kurz, am Dienstag. Was ist deine Prognose?
Gehe ich fest von aus.
Okay, alles klar. Malte, vielen Dank. War sehr spannend, das zu hören. Viele Grüße hoch nach Bremen. Dankeschön. Guck einmal
sehr
zum
Danke,
Max bei den Bayern.
Aktuell nichts Neues. 60 Minuten gespielt, 1-0 Bayern.
Frankfurt mal eine Chance gehabt zwischendurch?
Frankfurt auf jeden Fall besser aus der Pause gekommen, als sie ins Spiel in Halbzeit 1 reingekommen sind. Haben auch zweimal gewechselt, haben Skiri gebracht und haben Wahi gebracht. Also ein bisschen Offensivpower. Macht sich bemerkbar, stehen höher, aber noch nicht wirklich Torgefahr.
Dann sprechen wir jetzt, vielen Dank, Max, über den amtierenden Meister bei Leverkusen. 8 Punkte Rückstand vor dem Spiel gestern in Kiel. Und man konnte, Frank Buschmann, die Partie im hohen Norden siegreich gestalten.
Pflichtaufgabe in Kiel souverän erledigt vom deutschen Meister von Bayer Leverkusen. Nach einem 2:2 im Hinspiel zwischen beiden Mannschaften diesmal ein 2:0 Erfolg für die Gäste. Adli mit der Vorarbeit in der 9. Minute und Patrick Schick mit seinem 15. Saisontor zur frühen Leverkusener Führung. Dann ein dicker Bock im Spielaufbau. Der Gastgeber und Florian Wirtz mit einem wunderbaren Durchstecker auf Amin Adli, der mit dem 2:0 und damit war diese Partie entschieden, denn Leverkusen agierte gnadenlos überlegen. Es hätten mehr Treffer fallen können, zum Beispiel durch Florian Wirtz. Es tat am Ende nicht mehr wirklich weh. Kiel 0, Leverkusen 2.
So, und aktuelle Info, Bayern auch 2, Ito. Nach einer Ecke, Trapp sprang unter dem Ball durch, wie wir gehört haben. Und deswegen führen die Bayern jetzt relativ kommod mit 2:0. Wir wollen aber noch weiter sprechen. Zunächst über Bayer Leverkusen. Also wenn es jetzt so weit bleiben sollte, dann bliebe es bei 8 Punkten Distanz oder Vorsprung der Bayern. Ist noch was möglich für Bayern?
Boah, das kann ich mir nicht vorstellen. Also in der Bundesliga 8 Punkte. Auch Leverkusen braucht erstmal alle Spiele gewinnen. Sie tun sich ja manchmal doch schwer, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. Und Bayern ist in der Bundesliga einfach so individuell überlegen, dass die Hälfte der Mannschaft quasi kaum eine Chance hat. Also tut mir leid, da kann ich keine künstliche Spannung aufbauen. Aber in der Champions League wüsste ich jetzt nicht, auf wen ich setze.
Das machen wir gleich noch. Torverhältnis der Bayern ist ja im Grunde ein zusätzlicher Punkt, Uli.
So ist es. Da sind es also 9 Punkte. Und bei allem, bei aller Kritik immer an Bayern.
Ich dachte jetzt, du hattest das ja so.
Ja, genau.
Dir überlegt mit dem Torverhältnis.
Mit dem Torverhältnis. Ich habe mir vorher nachgeschaut, wie ist es eigentlich in den Top 5 europäischen Ligen? Die Bayern sind mit Abstand die beste Mannschaft auch von Seiten des Torverhältnisses und sind vorne. Aber man darf natürlich, das muss man einfach sehen, vieles ist passiert in der Anfangsphase, in der Hinrunde. Da haben die Bayern ein Schützenfest nach dem anderen gefeuert. Da war es auch letztlich egal, ob sie mal einen kriegen oder nicht. Und das ist weg. Dieses Momentum ist weg. Und im Moment ist das Momentum bei den Jungs, die wir hinter uns sehen, nämlich bei Bayer Leverkusen.
Ist halt die Frage, ob das dann noch reichen wird, aus den eben erläuterten Gründen, die Bayern in der Bundesliga noch abzufangen. Ich würde gerne mit der Runde noch mal darüber sprechen, was ihr von dem Foul haltet, das es gestern an Wirtz gegeben hat. Vielleicht können wir da auch noch mal drauf schauen. Gab nur Gelb. Und Didi hat bei uns im Studio gesagt, das war von Knutzen gegen Wirtz, sah schon übel aus. Ich saß 5-6 Meter entfernt, hab gedacht, holla, die Waldfee. Also da musst du eigentlich schon rot geben, Didi. Und du bist auch dieser Meinung. Warum?
Ja, weil er billigend eine Verletzung des Spielers in Kauf nimmt. Also er hat kaum oder keine Chance, den Ball zu spielen. Steigt ihm da auf die Achillessehne oder das Sprunggelenk. Und also dann brauchst du eine gute Erklärung, warum das so ist. Und
kann man vielleicht sagen, Kontaktsport und gesunde Härte?
Nee, da macht man keinen Kontakt. Weil das war ein wahnsinniges Glück, dass sich der Junge nicht verletzt hat. Mhm. Ja, und es wäre natürlich jetzt bitter gewesen im Hinblick auf die Champions League, auf die beiden Achtelfinalspiele. Aber sowas muss meiner Meinung nach, und nicht, weil es der Wirtz ist, weil alle sagen, oh, der Wirtz, den müssen wir schützen. Wir müssen alle unsere Spieler schützen, egal ob der Wirtz heißt oder wie auch immer er heißt. Das ist ein Vergehen und ein Foul. Das ist rohes Spiel. Es wird billigend eine Verletzung in Kauf genommen. Das hat mit Rot geahndet zu werden.
Bevor wir weiter darüber diskutieren, hören wir einmal Robert Andrich, der das recht überraschend eingeordnet hat gestern.
Ärgert es Sie, wenn Ihr Mitspieler Florian Wirtz immer wieder so hart angegangen wird wie auch heute?
Ja, bei Flo ist es ja immer ein Stück weit zwischen Provokation und da muss man natürlich auch schauen, wo ist so ein bisschen die Fairness, wo ist ein normaler Zweikampf.
Also er provoziert?
Er spielt natürlich auch gerne mit dem Feuer so ein bisschen, weil er natürlich auch weiß, dass er brutal gut ist. Solange es aber immer für die Mannschaft ist, kann er gerne die Sachen machen, weil es funktioniert ja auch alles. Und wenn es dann in die unfairen Sachen geht, dann sind da genug Spieler auf dem Platz, die dann auch mal dem Gegenspieler oder dem Schiri was sagen können.
Er spielt mit dem Feuer. Ist da was dran?
Ja, ich weiß genau, was er meint. Ich kenne ihn jetzt natürlich nicht so gut wie Robert Andrich, aber er sucht natürlich bewusst den letzten Abspielzeitpunkt. Ja, das ist eine Timing-Sache auch. Bei der Situation kommt dann natürlich der Gegenspieler, ich glaube, der will vielleicht auch den Ball noch blocken, kommt einfach zu spät. Ich glaube, Gelb ist okay, weil es war jetzt nicht die krasse Geschwindigkeit, wo er ihm hinten drauf getreten ist oder der gestreckte Bein. Es tut im ersten Moment weh. Es ging weiter. Ich finde auch gut, dass Flo Wirtz jetzt dass er weitergeht. Also der kriegt ab und zu mal auf die Socken, er provoziert es auch, wie Andrich sagt. Und deswegen, glaube ich, ist auch damit getan.
Ja, aber da kriegt er zehn Minuten nach Ballabgabe, kriegt er den hinten rein. Ja, also keine Chance auf den Ball und von hinten. Also bin ich voll bei Didi. Also,
ich glaube
nee.
Es gibt unglückliche andere Stelle, aber
ich... Er hat doch keine Chance. Das ist ja wie in der A-Klasse, wenn von hinten einer versucht, da den Ball noch dem irgendwie wegzunehmen und dann trifft er halt nur das Bein. Der hat er wahrscheinlich nie absichtlich gemacht. Aber wenn du nicht absichtlich, also wie gesagt, zumindest 20 Sekunden nach Ballabgabe den dann triffst, das geht nicht.
Naja, 20. Das ist Zeitlupe, tut weh, aber...
Ich würde auch orange bis rot sagen, weil Wirtz ist mit dem Rücken zum Spiel, er hat gar keine Körperspannung, er rechnet gar nicht mehr mit so einer Intervention und das Tempo ist raus, das kann schon extrem wehtun, ist auch so unnötig. Es gibt mal Fouls, auch an Wirtz, wo ich sage, das ist vielleicht ungeschickt, ungestüm. Hier sieht es mir schon sehr fahrlässig aus.
Ja, man muss ja auch sagen, also jetzt von einem Bundesligaspieler muss man eigentlich schon erwarten, dass das nicht... Oder wenn das von einem Bundesligaspieler unabsichtlich wäre, würde mich das wundern, also um es mal so zu sagen. Also da war ja eigentlich, die Situation war ja glasklar und er tritt da ja schon drauf. Und wenn man Leverkusen häufiger verfolgt, dann fällt einem schon auf, wie oft Wirtz attackiert wird. Ich habe heute eine Zahl gelesen, 32 Fouls jetzt schon in dieser Saison, 23 Spiele. Ja, die Spielweise hat irgendwie auch damit zu tun. Er dribbelt viel, hat den Ball eng am Fuß. Die Gegenspieler sind vielleicht auch irgendwann verzweifelt. Wie siehst du das?
Also da würde ich schon auch noch mal an das sagen, was Herr Bartstuber gesagt hat oder was Herr Andrich da gemeint hat. Ein Spieler, ein Stürmer wie Wirtz, der auch so talentiert ist, muss sich auch selbst schützen und sich entziehen. Das soll jetzt nicht so klingen, als würde ich hier Täter und Opfer verkehren. Aber die Top-Spieler schaffen das, ihre Dribblings so einzusetzen, dass sie wenig auf die Socken kriegen.
Und in dem Fall hat er den konnte er ihn nicht sehen.
Deswegen ist diese Szene wirklich eine Ausnahme. Mhm. Aber das klassische Foul an Wirtz, sage ich mal, besteht im Offensivdribbling, wo der Abwehrspieler zu spät kommt, wo es vielleicht keine Absicht ist. Deswegen ist es auch sozusagen, den Schritt wird es noch gehen, weil Messi oder Iniesta wurden auch kaum gefoult.
Okay. Ich glaube, ich hake da nochmal ein. Ich glaube, er hat ihn genau gesehen. Er wusste, dass er hinter ihm ist. Ah. Also ich glaube, das weiß er, das Gefühl hat auch, dass da einer
nahe dran
ist.
Den Instinkt hat er auch.
Den Instinkt hat er einfach. Ja, und er spielt mit dem Feuer, ja, wie es André sagte. Und Messi wurde auch aufgefault und steht wieder auf. Und das finde ich dann auch gut von Wirtz. Ja. Und ich glaube, er hat dann, wenn es wirklich grob wird, wenn es zu oft wird, dann hat er Xhaka, dann hat er Andrich an der Seite, die dann auch mal einwirken und dann auch mal dem Gegner Bescheid geben oder dem Schiri natürlich ein kleines Zeichen geben. Das Spiel ist Florian Wirtz' Spiel. Und ich glaube nicht, dass er das so schnell ändern wird. Weil das ist auch eine Gabe.
Ja, aber er kann sich schon wehren. Und das gefällt mir. Das ist ein richtiger Straßenhund, der Wirtz. Ja, der kann sich werden, weil es war eine Szene dann 5 oder 10 Minuten später an derselben Stelle, als der Knutzen wieder hinter ihm ist und dann hat ihm erstmal die Schulter in die Brust reingerammt, weil er wusste, und er wusste natürlich, dass er hinter ihm ist, aber damit hat er natürlich nicht erwartet, dass der mir auf die Achillessehne steigt. Und es war eine Situation mit Orban vor einigen Wochen. Ja, also er spielt da schon damit. Nur, der kann damit natürlich auch umgehen. Und wenn der gefoult wird, damit rechnet er auch ein Stück weit. Weil der Junge wird seit 15 Jahren gefoult. Weil der wird in der Jugend, haben sie wahrscheinlich noch öfter umgehauen oder umgetreten, als es jetzt der Fall ist. Weil er einfach ein Ausnahmespieler ist. Und was mir an ihm gefällt, dass er das nächste Mal holt er sich wieder den Ball. Und er weiß, dass der andere hinter ihm steht. Und dann sagt er so, hey, schauen wir mal, was wir machen. Und das ist einfach etwas, was den Gegner vielleicht irgendwo provoziert, was der eigenen Mannschaft unheimliche Stärke gibt, weil er einfach immer anspielbar ist. Und du kannst dem dreimal hinten draufsteigen. Da wird er das vierte Mal wieder sich den Ball wiederholen. Und das ist eine
Also du glaubst Qualität. Nicht, dass ich irgendwann bei ihm im Kopf festsetze, in dem Moment, wo ich zum Dribbling ansetze, muss ich damit rechnen, dass ich die Grätsche, die Attacke bekomme.
Natürlich rechnet er damit, aber das ist ihm egal, weil er ein cleverer Spieler ist. Und das Gefährliche hier war, er wusste, dass der Spieler hinter ihm ist, hat nicht damit gerechnet.
So habe ich es auch gemeint, aber er wusste nicht, dass er so dann zu
sagen. Aber wenn du siehst, dass die Spieler kommen, dann kannst du ja schützen, dann kannst du springen, dann wissen die schon, wie sie sich zu schützen haben. Gefährlich wird es immer, wenn du nicht damit rechnest oder den Gegenspieler nicht siehst, was bei ihm eigentlich nie der Fall ist, weil er immer einen Kopf oben hat und immer weiß, was um ihn herum passiert.
Ja, aber interessant ist doch, was Andrich gesagt hat. Also wirklich ein erfrischendes Zitat, weil man ja damit überhaupt nicht rechnet.
Wird er schön Ärger haben in der Kabine.
Ja, kann schon sein, aber das weiß ich nicht, wer da das Sagen hat. Offenbar ist ja die Position
von Andrich ist schon so, dass er sich sowas leisten kann.
Das denke ich auch. Vielleicht will er sagen, er muss es mehr dosieren, die Triplings und das 1-gegen-1 und das ist so eine Erziehungsmaßnahme vielleicht.
Klang so, als wäre das auch Thema in der Kabine. Klang aber auch so, dass wenn es überhand nimmt, dann auch Andrich den Schwarzen
weggibt. Eine Sache noch, aber ich glaube, wenn du zu dem Wirt sagst, weil es gibt ja diesen Andrich und Xhaka und die können ja schon mal hinlangen. Nur das ist natürlich, früher ging das alles, da konntest du einen Spieler schon mal schützen. Mhm. Ja? Das kannst du ja heute nicht mehr so, weil 20 Kameras, wir haben den Videobeweis. Ja. Das gab es früher nicht und deswegen ist es heute nicht so einfach. Nur ich glaube, der Wirtz, wenn du zu ihm hingehst in der Halbzeit und sagst, du, pass auf, soll ich mir den Knutzen mal schnappen? Ich glaube, dann wäre er beleidigt. Dann sagt er, nein, das mache ich schon selber. Mhm. Und so ein Spieler ist er.
Weil er die Mentalität des Straßenfußballers hat im allerbesten Sinne.
Früher gab es noch Hugo Sanchez, der berühmte Mittelstürmer von Real Madrid. Der hatte, als ihn der Klaus Augenthaler mal umgetreten hat, hat er bemerkt, der hat hinten auch Schienbeinschützer drin gehabt.
Okay, das waren andere Zeiten. Hugo Sanchez, 80er Jahre. Der Mann mit dem Salto, richtig?
Genau, Mexikaner. Ja,
so ist es. Gut, also gleich sprechen wir auch über das bevorstehende Duell in der Champions League, aber natürlich auch aktuell über die Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Im Moment sind sie 2-0 vorne. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte, sprechen über die Bayern, die, Holger, das Finale daheim vor der Brust haben. Du hast es selber eigentlich auch spielen wollen. Wie groß war damals, 2012, war das der Anreiz, dieses Finale in der Allianz Arena zu erreichen?
Ein zusätzlicher Anreiz, definitiv. Mein Champions League ist immer der Anreiz, für Bayern München im Finale zu stehen und wenn möglich natürlich das Ding zu gewinnen. Aber das ist noch eine zusätzliche Motivation. Sie haben noch einen langen Weg vor sich. Wir hatten damals auch starke Gegner und jetzt haben sie erstmal Leverkusen vor der Brust. Und ja, ist natürlich jetzt ein ausgeglichenes Duell. im Moment, mal schauen, wie das dann schlussendlich ausgehen wird.
Und das Finale 2012 hast du verpasst wegen der damals dritten gelben Karte.
Danke.
Ärgert dich bis heute noch im Zweifelsfall.
Ja, mein Gott, das ärgert, glaube ich, jeden. Auf der anderen Seite haben auch John Terry etc. gefehlt. Ich glaube, im Finale sollen immer die bestmögliche Aufstellung beider Teams vorhanden sein, wenn es in der Champions League darum geht, die Trophäe in den Himmel zu strecken. Und damals waren bei uns ein paar gesperrt und bei Chelsea eben auch.
Haben sie wegen dir die Regel geändert?
Ja, im nächsten Jahr wurde sie geändert.
Ist doch was.
Und es war doch auch Ballack dann, das war früher 2002, ist dann nicht im Anschluss, Uli, jetzt greife ich auf dich zurück, dass auch international, so weit waren wir dann.
Nein.
Also Michael Ballack hat jedenfalls damals auch wegen der gelben Karte das Finale verpasst.
WM-Finale.
Ne? Du warst ja damals, du hast ja gespielt. Du hättest auch gespielt, wenn Ballack dabei gewesen wäre, ne? Aber wir schweifen ab, wollen jetzt ganz kurz Thema Favoritenrolle mal hören, wie die Spieler das sehen.
Sehen Sie sich als Favorit?
Ich denke nicht. Also wir wissen schon, dass Bayern eine Top-Mannschaft ist und dass wir in Bayern spielen eine richtig gute Leistung brauchen. Und deswegen ist es alles drin, aber ich gebe jetzt mal an Bayern ab.
Ja, Leverkusen ist ganz klar der Favorit. Da muss man ja bloß mal in die deutsche Expertenlandschaft reinhören. Und wir als absolut krasse Außenseiter wollen uns natürlich da beweisen, ne, liebe Experten. Dann schauen wir mal.
Didi, ging unter anderem vermutlich und ziemlich sicher direkt an dich. Fühlst du dich angesprochen?
Nein, ein bisschen. Nein, ich habe gesagt, ich, so wie das Spiel war, man darf das natürlich nicht, das ist ein anderer Wettbewerb. Die Bayern waren vielleicht auch etwas negativ, in Anführungszeichen, weil sie wussten, der Punkt reicht ihnen und haben wahrscheinlich dann auch...
In der Bundesliga,
auch,
ja.
So. Und das sind andere Spiele. Heute bisher, was ich die halbe Stunde gesehen habe, das haben sie gut gemacht. Ich glaube, dass Leverkusen die bessere Mannschaft ist im Moment. Ich könnte mir vorstellen, dass wir möglicherweise zwei Spiele sehen, wo die Leverkusener relativ dominant sind. Das heißt aber nicht, dass sie weiterkommen. Wen würde ich favorisieren? Im Moment die Leverkusener, weil ich glaube, sie sind besser als die Bayern. Das heißt aber nicht, dass du in zwei Spielen nicht den Gegner ausschalten kannst.
Einmal zur Einordnung. Klar, klassischer Müller, amüsant, aber schwang dich doch auch so ein bisschen verletzte Ehre mit?
Weiß ich gar nicht. Also das ist natürlich jetzt eine Situation, die Bayern, sage ich mal, kaum kennen. Also da gibt es vielleicht Manchester City in der Vergangenheit, Real Madrid, wo du sagst, das wird eng, oder vielleicht sind die anderen in der Favoritenrolle. Aber dass das gesagt wird gegen eine deutsche Mannschaft, das hat es ja wahrscheinlich die letzten 30 oder 40 Jahre nicht gegeben. Ob er da gekränkt ist, weiß ich nicht. Ich glaube, er fühlt sich in der Rolle gar nicht einmal so unwohl, ja, weil im Endeffekt wird das auf dem Platz entschieden, was passiert. Aber es ist schon Fakt, dass die Leverkusener, so wie sie sich im November verkaufen, waren sie stabiler, auch wenn sie natürlich die Punkte gegen Leipzig-Wolfsburg abgegeben haben. Für mich machen sie einen sehr viel stabileren Eindruck als die Bayern im Moment.
Ja, Momentum spricht dafür, ist klar, weil du bist in der Defensive automatisch, wenn du kein Mal aufs Tor schießt in Leverkusen, das geht nicht so vorbei. Aber um auf den Thomas zu sein, der ist natürlich sauer, ja, der sieht es auch nicht. Und ich erinnere mich gut, dass er mir mal, ich glaube, auf einer Golfrunde gesagt hat, weißt du, was mir am besten gefällt? Wenn alle gegen uns sind und wenn das ganze Stadion pfeift, das finden wir alle super. Und das stachelt uns eher an, als dass es uns hemmt. Didi hat die Zeiten des FC Bayern auch da so mitgemacht. Das war immer auch gleichzeitig ein Anschub. Und ich glaube schon, dass die Bayern natürlich immer in der Lage sind.
Aber er mag es nicht, dass sie nicht als Favorit gelten. Das sind ja zwei Dinge. Wenn du ins Stadion läufst, merkst du, alle sind gegen dich, heißt das auch, die fürchten dich in gewisser Form.
Ja, aber das macht das Selbstverständnis der Bayern nicht aus. Die denken nur an Gewinnen und an nichts anderes. Und das ist eher eine Beleidigung, wenn sie mal nicht gewinnen. Also ich glaube, dass die Bayern immer auch mit dem Kader in der Lage sind, gegen Leverkusen zu gewinnen. Brauchst du halt einen guten Tag.
Max, was denken die Userinnen und User? Wer ist favorisiert?
Schauen wir ganz kurz, Patrick, nochmal aufs laufende Spiel der Bayern vorneweg. Die Bayern nach wie vor 2-0 in Front. Zwei Premieren gab es. Das erste Tor von Hiroki Ito im Bayern-Dress, lange verletzt gewesen. Jetzt steht er endlich zur Verfügung und macht dann direkt sein Tor. Und die erste Bundesliga-Einwechslung von Harry Kane hat auch stattgefunden. Thomas Müller durfte raus, also hat jetzt nicht nur eine halbe Minute, sondern 60 Minuten bekommen. Harry Kane das allererste Mal überhaupt eingewechselt in einem Bundesligaspiel. Sané gerade mit der Megachance aufs 3-0. Das wäre es dann gewesen. Aber die Frankfurter haben auch noch mal was getan. Batshuayi haben sie gebracht. Also jetzt volle Offensivpower, um vielleicht noch einen Punkt oder sowas in der Art mitzunehmen. Und jetzt zu deiner Frage, Patrick. Wir haben euch, wir haben sie gefragt, wer macht das Rennen in diesem deutschen Champions League-Duell? Es ist recht knapp. 59% sind bei den Bayern, 41 bei den Leverkusenern. Wir haben Gleiches mit der Partie Dortmund gegen Lille gefragt. Da haben wir ein 80-20 bekommen. Also da ist es relativ viel eindeutig. Aber wir schauen mal auf den Turnierbaum. Die Achtelfinals stehen und so sieht es dann aus für die deutschen Teams, die unten auf der Turnierbaumhälfte unterwegs sind. Und wir spielen das Ganze mal ein bisschen durch. Kommt Dortmund weiter, dann wartet Benfica oder Hansi Flick mit Barcelona. Kommen sie dann ins Halbfinale? Und die Bayern oder die Leverkusener schlagen im Viertelfinale Feyenoord oder Inter, haben wir schon wieder ein deutsches Duell. BVB gegen Bayern und oder Leverkusen und die Mannschaften Arsenal, Real, Atletico, Paris, Liverpool, die sind frühestens im Finale dran. Ist, glaube ich, eine ganz gute Seite, die die deutschen Teams, die Verbleibenden, erwischt haben.
Sieht so aus, aber hart genug. Und ich denke immer noch darüber nach, wirklich ein schöner Funfact, ne? Harry Kane, erste Mal in seiner Karriere, nicht in seiner Karriere, aber in seiner Bayern-Zeit eingewechselt, sagt auch viel über seinen Wert aus. Jetzt ist es so, wenn wir noch mal auf dieses Champions-League-Duell oder die beiden Duelle schauen, dass Alonso noch nicht verloren hat gegen die Bayern und irgendwie so den Schlüssel gefunden zu haben scheint, wie man gegen die agieren muss. Könnte das eine Schlüsselrolle spielen?
Definitiv. Also 6-mal gegen Bayern gespielt, nie verloren. Meiner Meinung nach ist die Leverkusener Mannschaft weiter in der Entwicklung. Das ist eine Mannschaft. Bei Bayern fehlt schon noch ein bisschen an der Hierarchie. Kompany ist auch noch nicht so lange da, um das gleich mitzusagen. Wenn man jetzt das Spiel gesehen hat in Leverkusen und die Dominanz von Leverkusen, kann man sich natürlich fragen, wie will Bayern das gewinnen? Auf der anderen Seite hat Leverkusen 5 Tore, ja, Torchancen gehabt und hat keines reingemacht. Wie will man so ein Spiel gewinnen? Also könnte man auch so sehen. Ganz schwer vorauszusagen, ob Bayern gewinnt, ein ganz klares Jein, würde ich sagen. Ich finde selbst 59 zu 41 noch.
Da ist ja immer noch, also die sehen die Bayern dann schon in der Favoritenrolle. Ich habe jetzt eher damit gerechnet aktuell, dass es 50-50 gesehen wird.
Es gibt ja 1-2 Bayern-Fans mehr als Leverkusen-Fans.
Ja.
Und ich könnte mir jetzt mal vorstellen, dass die vielleicht eher abstimmen und am Wahltag, das ist ja nicht repräsentativ. Also
ja. Stimmt, angewandte Statistik, Didi. Ich bin überzeugt. Also völlig okay. Inhaltlich nochmal, auch wenn die Bayern heute gegen Frankfurt gewinnen, das ist ein Spitzenteam in der Bundesliga, dennoch entstand zuletzt der Eindruck, dass so diese allerletzte frische Dynamik und so weiter fehlt. Hat das mit der Intensität zu tun, die Kompany schon die gesamte Saison über einfordert?
Das werden wir sehen. Also es kann natürlich schon sein, wenn du 8 Punkte vor bist, dann kann es natürlich schon mal sein, wenn du zu Hause gegen Bremen spielst und es steht 1 oder 2-0, dass der ein oder andere einen Schritt weniger macht. Das ist auch ganz natürlich und das ist auch gut so. Ich habe am Anfang der Saison gesagt, ich weiß nicht, ob die jede Woche 5-6 Kilometer mehr als der Gegner laufen können, weil irgendwann geht ja dann der Sprit aus. Ob das so ist, werden wir sehen. Das sind jetzt 2 Spiele, da wird sich jeder straffen. Ich glaube nicht, dass es da an der Laufleistung hapern wird. Aber Fakt ist natürlich, dass sie einen besseren Fußball spielen, einen flüssigeren Fußball. Und es ist unheimlich wichtig, wenn du dann gegen die Besten spielst, das Spiel auch mit Ball zu kontrollieren. Und ob sie das können oder so gut können wie die Leverkusener, den Beweis sind sie schuldig. Und die andere Sache ist die psychologische natürlich. Ja, also sie haben im Herbst haben sie 2-mal gespielt. Da waren die Bayern 2-mal klar besser. Hatten nicht so viele Torschancen in der Liga, wo sie sich einen Punkt ermauert haben, die Leverkusener. Und im Pokal waren die Bayern mit 10 Mann besser. Nur die Leverkusener sind jetzt eine andere Mannschaft. Und ich glaube nicht, dass die Bayern besser sind als im Herbst. Also viele Sachen, das muss jetzt nicht heißen, aber viele Sachen sprechen für die Leverkusener. Und deswegen würde ich sie auch leicht favorisieren.
3-0 durch Musiala. Du bist so lange bei den Bayern. Haben die das im Kreuz, sich auf den Punkt, das ist ja eigentlich in der Vereinssatzung so festgehalten, zu steigern?
So ist es. Ja, also ich bin mir ganz sicher, also da macht jeder noch den zusätzlichen Schritt. Aber du musst natürlich schon in den Flow wieder reinkommen. Wenn sie jetzt heute 3-0 gewinnen, dann ist es schon ein Schritt in die richtige Richtung, weil Frankfurt ist ja nicht irgendeine Mannschaft.
Die sind zwar, klar.
Sage ich natürlich nicht, das ist ja ein Stehsatz. Ja, okay, nein, keine Laufkundschaft. Also laufen können sie, aber Kundschaft, ja, aber egal. Und das ist der richtige Schritt und dann geht's nächste Woche weiter und da werden sie sich dann nur auf dieses Spiel konzentrieren. Das ist das Wichtigste für die Bayern und da müssen sie dann eben zeigen, wie weit sie schon sind. Das Problem ist ja auch das gewesen, dass Guardiola, sage ich schon, dass Xabi Alonso jedes Mal einen anderen Ansatz gewählt hat und damit die Bayern oft auch überrascht hat. Ja, und die Bayern haben abrufbar nur zwei Dinge. Entweder komplette Dominanz oder sie stellen sich hinten rein und prügeln die Kugel raus. Können sie beides gut? Das wird auch eine interessante Geschichte.
Du interessierst dich ja auch sehr stark für das, was die Trainer vorher so austüfteln. Wird das gerade für Kompanie dann eine echte Denksportaufgabe, vorher so darüber nachzudenken, auch was könnte Alonso planen? Oder musst du als Bayern-Trainer sagen, mir ist egal, was der macht, wir sind Bayern München, wir setzen unser Spiel durch?
Beides, weil es jetzt, wie gesagt, die letzten Spiele gegen Leverkusen ebenbürtig waren. Jetzt in Leverkusen waren sie meistens unterlegen. Zu Hause haben sie besser gespielt und waren dominanter. Du musst beides im Auge behalten. Also natürlich darfst du die DNA von Bayern München nicht vernachlässigen. Du willst gewinnen. Du kennst die Situation in so einer Knockout-Stage in der Champions League. Leverkusen ist da neu. Das ist natürlich auch ein bisschen psychologische Spielchen, jetzt auch vom Thomas, der schiebt ein bisschen den medialen Ball rüber. Aber Thomas, glaube ich, auch wie die Mannschaft und der Verein, die wollen da weitergehen. Und die wissen, dass sie an diesem Tag besser sein können als Leverkusen. Und Kompanie muss natürlich auch einen Matchplan hinlegen, sodass man das auch vertieft und sich einprägt. Xabi Alonso wird es genauso machen. Man wird sehen, es ist für mich wirklich Tagesform, es ist so gerade 50-50. Die Situation an sich kennen die Bayern besser. Das Momentum ist vielleicht gerade auf Leverkusens Seite. Mal schauen, wo es in 3-4 Wochen ist.
Ich habe eben noch mal Kimmich gesehen. Verdichtet sich, dass er bei den Bayern verlängert?
Es sieht so aus im Moment, dass es nur noch um die letzten Kleinigkeiten geht. Er wird auch beim FC Bayern bleiben. Es war ja auch absehbar. Also da sprechen auch ein paar private Gründe dafür. 4 kleine Kinder. Ja, die willst du nicht in Liverpool bei Regen quer das ganze Jahr irgendwie zum Kindergarten schubsen mit Regenhaut. Also das gehört auch dazu, glaube ich, bei
Madrid
solchen
wäre
Entscheidungen.
Das dann aber besser,
Madrid wäre besser gewesen, ja.
Nochmal zum Alonso, dass er ihn überrascht hat. Der Kompany, was soll er denn machen? Also der Kompany, der hat ja kaum Optionen. Also wenn du mich jetzt fragst, ich schreibe dir jetzt 11 Namen hin, und mich würde es wundern, wenn 10 nicht stimmen. Also natürlich kannst du dann schauen, in der Mitte. Ja, also und diese Option, dass er mit dem Adli oder Teller, wie er schon gemacht hat, vorne spielt, die haben ja die Bayern nicht. Also bei den Bayern weißt du ja, was sie machen. Ja, und das muss jetzt auch nichts Schlechtes sein, weil du natürlich als Mannschaft, glaube ich, schon wichtig ist, dass du weißt, wie gespielt wird. Bei den Leverkusen funktioniert das. Der wechselt den Torwart gestern wieder, was ich wenig verstehe, aber es scheint zu funktionieren. Ich werde den Teufel tun, ihn da in Frage stellen, was er da entscheidet. Wir haben den Rolfes gestern gefragt, wann wer spielt. Also gehört. Ja, er sagt, wenn er sagt, der Kovac spielt, dann spielt er. Okay. Ja. Und diese Optionen haben die Bayern nicht. Das muss jetzt nichts Schlechtes sein, weil wie gesagt, wenn du weißt, was du machst, das ist ja auch ein Zeichen von Stärke und deswegen werden wir sehen.
Was sagst du eigentlich zu den Innenverteidigern? Also Upamecano spielt ja, sind sich eigentlich alle einig, eine sehr starke Saison. Bei Kim gibt es doch immer wieder Zweifler, die sagen, ach, so den einen oder anderen Bock hat er mal drin. Wie siehst du das?
Ja, das sind ja die Fakten. Also ich glaube, im Abwehrverbund ist es immer wichtig, wie konstant spielen die zusammen. Ja? Und es hat Davies wieder gefehlt, es spielt Ito, dann spielt man mal Leimer, dann spielt man mal Stanisic. Also es ist ja auch wieder ein ständiger Wechsel auch in der Abwehr. Und das ist einfach nicht gut. Und man sieht es bei Leverkusen, die spielen eigentlich konstant mit der Dreier-Fünfer-Kette. Und die drei hinten spielen da sehr konstant zusammen. Die kennen sich, die kennen die Abläufe. Mick Schaka davor, der immer spielt. Und das ist bei Bayern nicht so der Fall in der Abwehr. Und das sind einfach Nuancen, das sind Gefühl füreinander, das sind Abläufe, die einfach passen müssen. Und gerade umso höher es hinausgeht in der Champions League, umso wichtiger sind diese. Klar haben sie noch einen Manu hinten drin, der fischt den einen oder anderen raus. aber es kommen doch immer wieder Gegner zu leichten Chancen, wie jetzt im letzten Heimspiel gegen Celtic Glasgow.
Ist dann auch Bayer Leverkusen in der Lage, diese leichten Defizite auf Top-Top-Niveau der Außenverteidiger von Bayern München aufzudecken?
Bis zu einem gewissen Grad sieht man das schon. Das Spiel.
Also Guerrero zum Beispiel, sehr guter Fußballer, edler Techniker, aber eben Tempo-Defizite. Boyer, Stanisic auf der anderen Seite auch nicht immer über jeden Zweifel.
Ja, aber Guerrero werden wir wahrscheinlich nicht sehen.
Wahrscheinlich, ja.
Den werden wir nicht sehen in der Champions League, Guerrero.
Weil?
Ja, weil Davis wieder da ist und Ito wieder da ist.
Ja, gut, okay, gut, also, klar. Trotzdem, also es sind also auf den Außenverteidigerpositionen,
ja, nicht so
gut haben wir schon besprochen. Sind also besser. Sind ja auch gibt es viele Wechsel und so weiter und es gibt eigentlich gut Davis, aber gebe ich ja zu, ist natürlich der Stamm linke Verteidiger, keine Frage. War verletzt zwischendurch.
Also Leverkusen hat man jetzt gesehen, ist deutlich besser, den Ball in den eigenen Reihen zu halten und auch nach vorne zu tragen, wie ein Schwarm quasi modern zu spielen und hat aber die Probleme quasi im letzten Drittel. Quasi sich auch 1-1 durchzusetzen und dann wirklich präzise abzuschließen. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Die Präzision beim letzten Pass und auch beim Schuss sehen wir mal von Wirtz ab. Aber der Rest ist dann, man sieht dann, dass das individuell dann nicht das Niveau ist, was Bayern beispielsweise vorne hat.
Abschließend, Didi, wenn jetzt Kimmich tatsächlich durchgehen sollte, würde das für Max Eberl auch noch mal das Standing erhöhen? Wir haben ja schon in dieser Sendung besprochen, er wird etwas intensiver beobachtet. Wäre das dann für ihn also ein Fortschritt und auch ein Signal, hey, ich bin in der Lage, mit den festen Größen hier weiterzumachen?
Ja, die Frage, also Kimmich ist, glaube ich, weniger das Problem. Die Frage ist immer, was es den Verein kostet. Ja, und das muss natürlich schon im Verhältnis zu dem stehen, was sie leisten. Und wenn man das im internationalen Vergleich anschaut, dann verdienen die Bayern mehr oder sehr viel mehr als bei anderen Spitzenvereinen, was mich etwas wundert, weil die Leistung international in den letzten Jahren okay war, aber nicht herausragend. Und du kannst die Spieler, das sind alles herausragende Spieler, kein Thema, aber du kannst die Spieler nicht Weltklasse-Gehälter bezahlen, wenn sie nicht Weltklasse spielen. Und auf das wird es ankommen. Natürlich ist das seine Aufgabe war, die Verträge zu verlängern. Und das hat er jetzt gemacht. Wird er möglicherweise mit Kimmich den dritten verlängern. Neuer hat schon verlängert. Müller wird man dann sehen. Das war seine Aufgabe. Was das jetzt kostet, das weiß nur der Aufsichtsrat oder die Leute, die da in der Verantwortung sind. Das weiß ich nicht. Aber den Job, den er hatte, den hat er ausgefüllt. Und wie gesagt, dann wird man mit dem Aufsichtsrat, der wird sich dann dazu äußern. Haben wir morgen, glaube ich, eine Sitzung, wo über alles gesprochen wird und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Aber Hoeneß hat ja gesagt, sie müssen irgendwann die Gehälter runterschrauben. Und das Gegenteil haben sie natürlich jetzt bei Davis und Musiala gemacht. Also ich weiß nicht, wie du zwei Spieler mit Wahnsinnsverträgen ausstattest und du holst im Sommer einen, wenn noch Geld da ist, und sagst zu dem, du musst für die Hälfte spielen. Also da bin ich mal gespannt, wie das geht oder gehen soll.
Werden wir weiter begleiten bei Sky90, das kann ich definitiv versprechen. Und da ich hinten Michael Leopold sehe und Patrick Helmes, gebe ich doch einfach mal zu euch ab. Wir haben viel über das Spiel schon gesprochen, deswegen können wir das Ergebnis logischerweise auch verraten. Ist es beim 3-0 geblieben?
Korrekt. Souveräner Bayern-Sieg. Wir nehmen Körperspannung an in Sachen Analyse, aber es gibt halt zwei große Fragezeichen. Kimmich verletzt runter und Musiala nach dem Tor auch verletzt runter.
Das haben wir noch nicht gehört.
Ja, also.
Und weiß man, um was es bei Kimmich geht?
Nein, noch keine Updates. Wir versuchen im Rahmen der Interviews natürlich noch ein bisschen Fleisch dran zu bekommen. 4-0 übrigens im Moment aktuell gefallen. Und Pat, in Sachen Analyse?
Deutlich. Also Frankfurt sind gut reingekommen, hatten eine große Chance zu Ikitike. Und dann haben die Bayern das echt souverän runtergespielt. Aber wie Leo sagt, Kimmich, Musiala wird natürlich auf Hinsicht Champions League schon sehr, sehr wehtun. Kane ist reingekommen. Mal gucken, was das wird.
Ja, ganz kurz, Didi, was würde bedeuten, wenn jetzt Kimmich tatsächlich ausfiele in den nächsten...
Ja, du spielst mit Pavlovic und Goretzka. Also ich glaube, das wäre zu verkraften. Musiala wäre möglicherweise der größere Ausfall, weil auf der Position ist ja von den Flügelspielern spielt da eigentlich keiner. Also da kannst du den Müller spielen lassen, der das mit Sicherheit kann, 60, 70 Minuten. Aber das Gute ist natürlich jetzt durch den Sieg, dass du nächste Woche in der Bundesliga musst du kein Risiko eingehen und selbst wenn es nicht gewinnst, dann haben sie, glaube ich, ein Polster, das groß genug ist.
Auf alle Fälle ganz offensichtlich ein Statement der Bayern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Verweise auf die XXL-Highlights. All das, was wir jetzt besprochen haben, gleich im bewegten Bild an Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Viel Spaß dabei. Schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.